Hallo Yoshi.
Hallo Florian.
Geht's dir gut?
Ja.
Freust du dich auf die neue Folge?
Ja.
Cool, worüber sprechen wir?
Nein.
Nein?
Doch.
Hä?
Oh.
Sag mal, manchmal verstehe ich dich nicht. Das ist so random. Was ist das?
Ich weiß auch nicht. Das ist mein Kopf, der irgendwie so einen random Meme-Generator in sich drinnen hat und den spuckt er dann halt einfach ab und zu mal raus.
Da fällt es mir manchmal sehr schwer, damit zu arbeiten.
Ja. Was war deine Frage?
Ich akzeptiere das. meine Frage war, worüber wir heute sprechen.
Wir sprechen heute nicht über Kino und haben heute keine Gastfolge, so wie wir es letzte Woche angekündigt haben. Der liebe Daniel, der bei uns gewesen wäre, ist nämlich leider krank geworden. Das heißt, das verschieben wir auf nächste Woche und sprechen heute über unsere Lieblingsfiguren, einfach weil wir das sowieso eine Woche drauf gemacht hätten.
Ja, in diesem Sinne einmal gute Besserung an dich, Daniel, und hallo an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie du schon gesagt hast, Raiders of the Lost Ark beschäftigt sich heute mit Film- und Serienfiguren. Etwas, wo wir, glaube ich, einiges an Diskussionsstoff vor uns haben.
Diskussionsstoff weiß ich nicht unbedingt, weil wir nicht viel diskutieren werden, aber es wird sicher interessant werden, darüber zu sprechen, ja.
Glaubst du nicht, dass wir da ein bisschen einhaken werden, wenn wir die eine oder andere Figur als das Beste seit geschnitten Brot vorstellen und der andere dem widerspricht?
Jetzt, wo du das so sagst, ja, vielleicht hast recht.
Also ich meine, es ist ein bisschen unnötig, weil ich meine, es geht ja darum zu erklären, warum wir etwas mögen, ne? Und nicht dem einen das andere auszureden.
Nein, das, was du magst, ist scheiße. Ja.
Aber irgendwie, ich meine, wir kennen uns beide, glaube ich, gut genug.
Ja, ich war so smart und habe Paul aus Dune nicht mit reingenommen in die Liste, um uns die Diskussion zu ersparen. Das heißt, vielleicht wird es ja doch ganz okay werden.
Aber über den werden wir tatsächlich in unserer, und dadurch schon mal vorgreifen, Dune 2-Folge sprechen. Da werden wir nämlich quasi wie letztes Jahr in den Sommerfolgen nur über diesen einen Film sprechen.
Oh, das kommt eh schon in 2 Folgen raus. Wahnsinn.
In 2 Folgen, ja, ziemlich genau.
Oh.
Davor haben wir natürlich jetzt das heutige Hauptthema und davor haben wir News. Es ist nämlich in der letzten Woche wieder einiges passiert in der Filmlandschaft.
Klär mich auf.
Die News, die mir tatsächlich am meisten Spaß macht, beziehungsweise Spaß macht, die mir am meisten und am besten gefällt, ist, dass Lucky Chap einen Deal mit Warner Brothers eingegangen ist. Jetzt wirst du sicher sagen.
Was ist Lucky Chap?
Lustig, dass du fragst. Lucky Chap ist die Produktionsfirma von Margot Robbie.
Wer ist Margot Robbie?
Touché. Nein, Margot Robbie kennen ja die meisten nur als Schauspielerin. Die ist aber tatsächlich auch als Produzentin sehr aktiv tätig und hat mit Lucky Chap unter anderem Filme wie Barbie, Promising Young Woman, Saltburn und I, Tonya produziert. Und die hat jetzt quasi mit Lucky Chap mit Warner Brothers einen First-Look-Deal ausgemacht. Weißt du, was ein First-Look-Deal ist?
Natürlich nicht.
Das ist quasi ein Vorverkaufsrecht, wenn du so willst. Das ist jetzt quasi ein mehrjähriger Deal. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie viele Jahre genau. Der besagt, dass wenn Lucky Chap einen Film produziert, dass sie diesen in allererster Linie mal Warner Brothers vorlegen. Die können dann entscheiden, ob sie ihn kaufen wollen oder nicht. Haben aber quasi das Recht, mehr oder weniger als erster zuzugreifen. Und haben dafür quasi Lucky Chap versprochen, dass sie eine mindeste Prozentzahl an Filmen halt abkaufen.
Das klingt eigentlich nach einem richtig guten Deal. Das ist quasi so, Emerald Fennell kommt zu denen hin, sagt, hey, ich mache Promising Young Saltburn, hier wollt ihr es haben, und Lucky Chap hat die Möglichkeit, so sich den unter den Nagel zu reißen in die Richtung.
Naja, Emerald Fennell wird das nicht machen, sondern Margot Robbie und ihre Produzentenkollegen.
Ah.
Aber ja, also ich meine, sie produzieren halt den Film. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich direkt im Auftrag von Warner Brothers ist, aber das wird sich natürlich auch anbieten. Ne? Und die dürfen dann halt als erstes quasi schauen, was das ist. Mhm. Und ich meine, bis jetzt waren die Filme, die Lucky Chap produziert hat, alle gut. Ich meine, mit Barbie haben sie den erfolgreichsten Film des letzten Jahres mitproduziert.
Ja.
Und ich meine, das macht schon Sinn, dass sie sich die quasi nicht direkt einkaufen, aber so als Erstanbieter dazu kaufen.
Warner Bros. Steht, finde ich, momentan richtig gut da, was so Franchises und gute Qualitätsfilme im Blockbuster-Major-Studio-Segment angeht. Also ich mag die sehr, sehr gerne und das klingt wieder nach einem weiteren Punkt, warum ich sie sehr gerne mag.
Was haben die für große Franchises eigentlich?
Dune, Harry Potter, Herr der Ringe. Ich glaube, gehört Blade Runner auch denen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber schon wirklich viel, was schon zu den besten Sachen aller Zeiten gehört.
Mhm.
Also.
Ja, und es unterstützt halt einfach so dieses Bild, dass sich Warner Brothers jetzt quasi gute Filmemacher quasi halb aneignet, weil die haben ja auch letzte oder vorletzte Woche war das, ich glaube vorletzte Woche habe ich das besprochen, diesen Deal mit Tom Cruise sind die eingegangen, wo der quasi auch für die Warner Brothers Leute eigene Originale und Franchise-Filme produzieren wird.
Es ist so schön, dass sich das alles wieder so anhört, als wäre irgendein Umschwung da. Ich finde das so schön, wie sich dieses Puzzle langsam zusammensetzt.
Ja, ich glaube, da könnten ein paar coole Filme in den nächsten Jahren kommen. Ein paar coole Filme, die kommen werden, sind auch die Ankündigungen, die ich dir jetzt mitgebracht habe. Zum einen wird da Rowan Atkinson zum vierten Mal Johnny English spielen.
Warum?
Ich fand die ersten beiden eigentlich ziemlich witzig.
Ich wollte gerade sagen, war das nicht schon im ersten Teil so nur halb lustig?
Ich habe den dritten tatsächlich nicht gesehen, aber die ersten beiden fand ich eigentlich schon, also es sind wirklich lustige Filme.
Okay, ja, ist halt auch dein Humor, gell? Und generell Rowan Atkinson magst du ja sehr gerne.
Ja, ich mag ihn sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es jetzt so maßgeschneidert mein Humor ist, aber ich finde es halt lustig.
Mhm.
Unter anderem wurde auch angekündigt I Am Legend 2. Jetzt wirst du dir denken, Momentchen mal, und das ist jetzt ein Spoiler für I Am Legend 1, wie soll denn Will Smith da wieder mitspielen? Der ist doch im ersten Teil gestorben.
Ich frage mich das tatsächlich nicht, weil ich hatte I Am Legend damals auf Blu-ray oder DVD und habe die Special Version, Extended Cut, Director's Cut, whatever gesehen, wo das nicht passiert.
Ja, und an dieses alternative Ende wird sich jetzt quasi angelehnt, wird sich quasi gehalten. Und es ist nämlich eine direkte Fortsetzung und es geht irgendwie wieder um diese Welt und keine Ahnung, was sie da erzählen wollen und irgendwie vergeht mir auch gerade der Spaß dran, drüber zu reden, wenn ich dran denke, dass Will Smith wieder so eine große Rolle bekommt.
Es ist wirklich komisch, gell?
Ja.
Lang hat es nicht dauert.
Naja, ich finde das halt echt irgendwie schade, dass man sich wirklich nochmal auf Will Smith bezieht. Ich finde, dem tut das jetzt echt gut, wenn der 10 Jahre lang keine großen Erfolge feiert und I Am Legend ist ja doch ein Name.
Ja, also ich verstehe es irgendwie gar nicht, vor allem jetzt, wo das mit Jonathan Majors so im Gespräch ist und jetzt quasi in Will Smiths, es ist ja natürlich nicht vergleichbar und ganz andere Maßstäbe wahrscheinlich, aber trotzdem im Prinzip geht es um Gewalt an anderen Menschen und dass Will Smith da dann, oh nein, reden wir nicht.
Vielleicht spielt er ja den Bösewicht.
Ja, das wäre gut, ja. Vielleicht wieder selber zum Zombie.
Das kann sein.
Ja.
Unter anderem kommt aber auch ein Film, wenn ich daran denke, dann wäre ich lieber ein Zombie, als den zu schauen. Nämlich ein Crossover aus, halt dich fest, Transformers und G.I. Joe.
Hä?
Ja, warum auch immer. Keine Ahnung, wer dafür die Zielgruppe sein soll, aber vielleicht gibt es so 3 12-Jährige, die sich dafür interessieren.
Ich finde es schade, dass es kein Crossover zwischen Transformers und G.I. Jane ist. Das hätten wir jetzt in einer schönen Überleitung machen können.
Das ist tatsächlich gut.
Can't wait to see it.
Und das ist jetzt keine wirkliche Ankündigung, weil das wurde ja schon gesagt, dass ein 4. Spider-Man mit Tom Holland kommt. Aber es wurde jetzt bestätigt, dass der momentan in der Schreibe ist. Sprich, dass das Drehbuch gerade geschrieben wird.
Wurde das schon gesagt? War das schon fix?
Ja, das ist schon fix.
Ah, cool.
Der wird wahrscheinlich auch so 25, 26 rauskommen.
Na, schauen wir mal. Könnte cool werden. Also auf einen Spider-Man 4 würde ich mich sogar freuen, glaube ich.
Ja.
Wenn die da jetzt eine neue Trilogie draus machen mit Tom Holland, Spider-Man, der jetzt wirklich am Boden liegt einmal und mal was machen muss. Das wäre eins dieser ganz, ganz wenigen Marvel-Projekte, auf die ich Lust hätte.
Freust du dich auch, wenn ich dir sage, dass die ersten Set-Fotos vom Lilo und Stitch Remake veröffentlicht wurden?
Nein.
Es schaut gar nicht mal so schlecht aus.
Das glaube ich dir nicht.
Dann wirst du dich selber überzeugen. Und wenn du schon dabei bist, schau doch das erste Foto an über das Michael Jackson Biopic, in dem Jafar Jackson, quasi der Neffe, seinen Onkel spielt.
Das habe ich schon gesehen, tatsächlich.
Und, was sagst du?
Ich finde, das ist eine ganz gute Casting-Entscheidung.
Ja.
Also ich habe im Vorfeld gedacht, so egal wen du als Michael Jackson castest, das ist immer in irgendeiner Art und Weise grenzwertig.
Was ich mir halt denke, ist, wenn sein Neffe, also quasi ein enges Familienmitglied, ihn spielt, wird es dann wirklich kontrovers werden? Geht man dann wirklich auf die schlechten Eigenschaften von Michael Jackson ein oder hat man dann doch zu viel Hemmungen wegen halt Familie?
Ich kenne mich mit Michael Jackson leider nur sehr, sehr oberflächlich aus.
Also, weil ich meine, da gibt es halt wirklich so einen Riesenfass an kontroversen Themen, die sie einbauen können und Charakterschwächen. Und ich fände das irgendwie blöd, wenn sie das nicht machen.
Ich fände irgendwie beides okay. Es kommt halt irgendwie drauf an, welchen Bezugspunkt du dazu haben willst. Also entweder du machst ein Michael Jackson Biopic und sagst, wir wollen das wirklich zelebrieren, was das für ein großartiger Musiker war.
Mhm.
Oder man geht in die ganz andere Richtung und sagt, man schaut sich halt wirklich eben die Sachen an, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Aber da weiß man ja auch nicht so viel. Da ist ja nie irgendwas bewiesen worden in irgendeiner Art und Weise. Darum finde ich das auch immer so relativ schwierig, darüber dann einen Film zu machen, wenn gut, man selber nicht weiß, wie es war.
Gut, aber ich finde es schon kontrovers genug, wenn man jetzt einen Menschen hat, der ein Baby über einem Balkon hält. Also das reicht von mir aus auch schon für ein kontroverses Thema. Das muss jetzt nicht einmal diese anderen, sage ich jetzt mal, Themen sein.
Boah, mir ist da gerade eine Erinnerung hochgeschossen, die ich, glaube ich, seit 10 Jahren nicht in meinem Kopf gehabt habe, nämlich die South Park-Folge mit Michael Jackson.
Ich habe nie South Park gesehen.
Boah, die muss ich mal, jetzt mit ein bisschen mehr Wissen macht die noch mehr Sinn und wirkt sehr lustig.
Ja?
Ja, ja. Da lädt er dann halt alle Leute, alle Kinder aus South Park in seinen Garten ein mit seinem Choo-Choo-Train. Das ist
okay.
Schon sehr gemein.
Ich weiß nicht, ob das so mein Humor ist.
Ah.
Ich glaube, mein Geschmack wird eher Deadpool 3 treffen, dessen erster Trailer jetzt neben vielen anderen beim Super Bowl veröffentlicht wurde.
Ja, der Super Bowl. Ich habe den dieses Jahr das erste Mal live gesehen, zumindest bis zur Halftime-Show. Ich weiß nicht, irgendwie Daniel und Co., die schauen den jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre lang und ich dachte mir, ich hau mich auch mal dazu. Ich fand das sehr interessant, weil der Super Bowl hätte man nicht egaler sein können, aber ich habe mich durchgehend auf die Werbungen gefreut. Und habe Glück gehabt, dass die Werbung alle 5 Minuten gekommen ist und dann 5 Minuten dauert hat.
Ja, wie bei den Oscars.
Nein, schlimmer.
Ja?
Also ich meine das nicht übertrieben, wenn ich sage, alle 5 Minuten war Werbung für 5 Minuten. Das war wirklich so ein durchgehender Wechsel. Mhm. Aber die Werbung war halt einfach wirklich viel interessanter
aber als das Spiel selber. Aber wie geht denn das? Ich dachte, das ist doch ein Live-Spiel.
Ja.
Wird dann das Spiel mit Werbung unterbrochen? Und da kommst du aus der Werbung zurück und siehst, dass dein Team einen Punkt oder gemacht nein, hat. Ich weiß nicht, wie Football funktioniert. Ja,
Football bietet sich halt dafür an, von den Regeln her, dass du alle, also du spielst da gefühlt immer nur 3 Sekunden, dann gibt es quasi Timeout, dann wieder 3 Sekunden und wenn du das 4-mal gemacht hast, dann ist quasi entweder ein Punkt oder kein Punkt und da gibt es sehr viel Momente, wo du eine Werbung dazwischen hauen kannst. Also okay. Es ist nicht so wie bei Fußball oder Tennis, wo durchgehend was passiert, sondern das bietet sich schon dafür an und diese Werbungen. Wieso hat mich keiner darauf vorbereitet, dass ganz Hollywood in diesen Werbungen drinnen ist? Das war ja fantastisch. Ich habe mich jedes Mal darauf gefreut, so welchen Star haben wir jetzt wieder? So allein in den ersten 2 Stunden, die ich dabei war, hatten wir Bradley Cooper, 2-mal Jeff Goldblum, Ben Affleck und Matt Damon in einer Dunkin' Donuts Werbung, Christopher Walken, Martin Scorsese in einer Squarespace Werbung.
Squarespace? Ich dachte irgendwie Rolex oder sowas.
Ja, dann hatten wir noch dieses Michael Cera Ding, was ich dir auf Instagram geschickt habe.
Das habe ich mir angeschaut, ehrlich gesagt.
Es ist so absurd, dass da wirklich, ich weiß nicht, wie viel Geld die dafür bekommen, aber es muss ganz schön viel sein.
Ja, aber
es hat viel Spaß gemacht.
Ja, aber diese Stars machen alle viel mehr Werbung, als uns hier in Europa bewusst wird, weil uns halt diese ganzen Produkte gar nicht erreichen.
Ja, aber das war wirklich konzentriert auf 2 Stunden, alle paar Minuten irgendwen vor deinem Gesicht. Das war fantastisch. Und natürlich die ganzen Trailer, die du schon angesprochen hast, wie unter anderem Deadpool 3. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Trailern. Ich glaube, du auch, oder?
Ja, also ich habe mir tatsächlich größere Titel vorgestellt. Weil ich meine, was hatten wir? Deadpool 3, Twisters, ein neuer Blick für A Quiet Place, Wicked. Ich meine, A Quiet Place, den Trailer fand ich cool und bei Deadpool auch. Ja. Aber das sind jetzt nicht so diese Riesenfilme, wie du sie sonst eigentlich hast.
Voll. Und bei den meisten Dingen wie so eben Kingdom of the Planet of the Apes, boah, ich hasse diesen Titel, oder ich einfach unverbesserlich 4, das sind so Sachen, die hatte man vorher halt schon. Oder ja, eben auch A Quiet Place. Das war irgendwie alles so, irgendwie hat man das Gefühl, dass neben Deadpool 3 sich alle anderen irgendwie ein bisschen zurückgehalten haben, oder? Weil ihr alle gewusst haben, es wird jeder über Deadpool reden.
Ja, wobei tatsächlich hat Deadpool sich selbst zurückgehalten, ne? Weil sie ja Wolverine nicht wirklich gezeigt haben.
Ja.
Und der Film heißt Deadpool und Wolverine.
Finde ich allerdings sehr interessant, weil in diesem kurzen Teaser, der in der Werbung war, während dem Super Bowl, hat man Wolverine, glaube ich, sogar gesehen. Aha. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ihn frontal gesehen hat, aber auf jeden Fall von hinten in seinem gelben Anzug. Also,
das hast du ja aber auch im Trailer.
Hat man das im Trailer?
Ja, ja, eine der letzten Einstellungen.
Ah ja, okay. Na, vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich bilde mir ein, man hätte mehr gesehen als im Trailer, aber kann auch sein, dass ich mich da verschaut habe.
Na, interessant.
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Event, dieser Super Bowl. Ja. Also,
wirst du ihn dir nächstes Jahr wieder anschauen?
Vielleicht, das mit den Trailern und den ganzen Schauspielern, das war schon sehr lustig.
Ja.
So, wenn auf einmal Matt Damon dasteht und Werbung für Donuts macht. Oder Martin Scorsese in einem Taxi sitzt und sich Aliens anschaut, die Welt erobern. So,
das, ja, es klingt irgendwie ein bisschen nach Zeitverschwendung.
Ist es ein bisschen, aber dafür schaut man es ja auch um 2 in der Früh, weil man da nichts Besseres zu tun hat.
Toll.
Ja.
Für mich klingt Dune 2 ein bisschen nach Zeitverschwendung, aber da wird dich zum Beispiel freuen, dass jetzt Anya Taylor-Joy bestätigt wurde für eine kleine Rolle.
Was war denn das jetzt für eine Überleitung?
Ich habe nicht gedacht, dass es dir aufgefallen ist, weil du mir so selten zuhörst. Aber freust du dich, dass Anya Taylor-Joy in Dune 2 mitspielt?
Also ich meine, sie spielt eh überall mit, aber dass sie jetzt da auch dabei ist, ist wusste ich nicht. Das, aber was für eine Rolle hat sie?
Das weiß ich nicht. Sie war auf der London-Premiere und hat dort offiziell bekannt gegeben, dass sie in einer Rolle mitspielt.
Sehr interessant. Okay, ja, cool. Ich meine, der Cast ist eh jetzt schon viel zu gut. Wenn da jetzt noch eine Schauspielerin dazukommt, die extrem gut ist, dann sage ich da nichts dagegen.
Ja, ich habe ja keine Ahnung, was für Figuren es gibt. Sprich, ich lasse mich dann einfach mal überraschen, wer sie ist. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass sie eine Fremen sein wird.
Könnte schon sein eigentlich. Naja, wobei...
Die Frau ist so blass wie,
ja, wahrscheinlich
mein, wie, so blass wie das Blatt Papier vor mir hier.
Ja,
ich glaube nicht, dass die auf einem Wüstenplanet ist.
Ich meine, ich will jetzt... Ah, gut, wie sage ich das jetzt, ohne dass es richtig arschig klingt, aber wahrscheinlich bietet sich Anya Taylor-Joy sehr markante Augenpartie, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich eher am ehesten dafür an, einer von den Harkonnen zu sein, weil die auch alle so...
Was sind das für welche?
Die mit den Glatzen und
der weißen Haut. Ah, diese Dave Bautista, Stellan Skarsgård-Leute.
Genau, ja, da wird sie wahrscheinlich am ehesten reinpassen.
Ah ja, das ist ja auch Austin Butler einer, oder?
Da ist Austin Butler auch dabei, genau.
Ja. Mark Ruffalo spielt nicht mit, oder?
Leider nicht, nein.
Na, der spielt tatsächlich dafür in Captain America 4 mit, wurde auch für eine kleine Rolle bestätigt und hat dort im selben Atemzug bekannt gegeben, in diesem Interview eben, dass laut Kevin Feige, dem Produzenten vom Marvel Studios, nie ein Hulk-Solo-Film kommen wird. Was jetzt irgendwie kein großer Verlust ist, aber irgendwie trotzdem schade, dass dieses Fass zugemacht wurde. Weil ich meine, die Figur hat eigentlich Potenzial für einen weiteren Film, nur halt nicht in dieser, quasi in der Phase, in der Hulk jetzt ist. Dieses halb schwächliche, viel zu intelligente, irgendwie überhaupt nicht mehr wütende.
Ich meine, wir hatten ja quasi einen Thor-Film mit Ragnarok. Das ist dann so.
Ja, das ist jetzt ein bisschen der Planet Hulk-Film gewesen. Genau. Aber selbst da hattest du noch so den richtigen Hulk. So nach dem Film ist es irgendwie nur noch Mark Ruffalo gewesen.
Ist es wirklich traurig, wenn wir jetzt bei Marvel-Produktionen noch von irgendwas hören, dass das und das nicht mehr passieren wird? So, es ist eh so, ob jetzt ein Hulk-Film kommt oder nicht.
Ja, aber da hätte ich lieber einen Hulk-Film gesehen als eine neue Echo-Serie, wie das heißt.
Ja gut, ich habe sie ja nicht gesehen, kann ich jetzt
ja, nicht sagen. Ja, ich auch nicht.
Aber was ich auch letztens gehört habe, dass Captain America 4 auch extrem viele Reshoots hat.
Mhm,
ja. Dass die irgendwie komplett neu angefangen haben, so gefühlt. Also,
ja, das Finale wurde anscheinend zur Gänze neu gedreht.
Ich bilde mir ein, dass sogar wirklich mehr, dass der halbe Film umgeworfen worden ist. Und dass sich
deswegen
das teilweise auch so nach hinten verschoben hat. Mhm. Also vielleicht wacht Marvel wirklich langsam auf. Schauen wir mal.
Gut, das Gespräch hatten wir schon 10-mal gefühlt.
Ich führe es gerne noch 10-mal.
Ich hätte noch eine Ankündigung, und zwar wurde Ewan McGregor bestätigt, der mit Anne Hathaway zusammen in Flower Whale Street mitspielen wird. Das ist dieser 1980, also der in den 1980ern spielt, ein Dinosaurierfilm vom Regisseur von It Follows, von David Robert Mitchell. Und ich habe mich sowieso schon auf den Film gefreut, weil zum einen David Robert Mitchell und zum anderen Dinosaurier in den 1980ern und jetzt auch noch Ewan McGregor, den ich ja super gerne sehe. Es wird doch toll.
Ja, ich schaue alles mit Ewan McGregor. Also gebt's mir's her. Das ist fein für mich.
Ich wusste gar nicht, dass du so ein Ewan McGregor-Fan bist. Ich
mag den richtig gerne.
Aber Dr. Sleep hast du noch nicht gesehen.
Nein, steht auf meinem Blu-ray-Stapel, den ich irgendwann mal anfassen muss.
Ich habe den erst vor ein paar Monaten gesehen und da hat er auch wieder toll gespielt.
Nein, das ist also einer meiner Lieblingsschauspieler, würde ich sagen.
Ja. Einer meiner Lieblingsschauspieler ist Pedro Pascal, den man auch für The Last of Us kennt. Und das wird dich jetzt weniger freuen als mich. Die zweite Staffel hatte jetzt Drehstart in Vancouver, sprich die Produktion hat tatsächlich gestartet und man kann ungefähr 2025 mit einem Release rechnen.
Oh, cool. Ja, werde ich mal irgendwann mal anschauen.
Die erste Staffel meinst du?
Die erste und dann halt auch die zweite.
Ja, ich habe die erste Staffel auf Blu-ray zu Hause, dass ich es noch rausbringe. Ich sage dir zu 100%, dass dir diese Serie unglaublich gut gefallen wird.
Ich glaube dir das sehr gerne, ja.
Ich verstehe nicht, warum du sie nicht anfängst.
Zeit.
Naja, Zeit, du hast ja auch Zeit für andere Sachen.
Ja.
Also bevor, wir haben vor 3 Tagen oder sowas Madame Web gesehen. Lass doch Madame Web aus und schau nächstes Mal die erste Folge Last of Us.
Wir werden Madame Web heute auch besprechen und ich kann jetzt schon mal anteasen, dass das einer der besten Kinobesuche des Jahres war. Gut, noch nicht so viel gesehen, aber auch bleiben wird. Ich habe mich zu jeder Sekunde köstlich amüsiert. Also den hätte ich nie auslassen wollen.
Ich verachte dich. Die letzte News des Tages hat auch wieder mit Pedro Pascal zu tun. Der wurde nämlich bestätigt als Reed Richards, Mr. Fantastic, im neuen Film von Marvel.
Ich glaube, das hast du letzte Woche schon gesagt.
Ich weiß, ich war auch noch nicht fertig.
Ach so.
I'm sorry. Viel zu voreilig. und nun wurde auch der Rest der Fantastischen Vier quasi bestätigt, das finale Cast.
Ah ja, warte.
Ich warte. Nein. Was, nein?
Ich habe letztens ein Bild gesehen, ich wollte schauen, ob ich es noch zusammenbringe, aber ich bringe es nicht mehr zusammen.
Dann darf ich vorstellen, Susan Storm, die Unsichtbare, Vanessa Kirby.
Ah ja, genau. Mhm.
Johnny Storm, die menschliche Fackel, Joseph Quinn.
Aha.
Und Ben Grimm als das Ding, Evan Moss, Backrack.
Ja, der Gegner war jetzt tatsächlich unbeabsichtigt, aber der trifft es irgendwie ganz gut.
Was sagst du zu dem Cast? Vanessa Kirby ist ja an sich eine tolle Schauspielerin. Kennt man ja aus Pieces of a Woman, jetzt unlängst Napoleon. Mhm. Joseph Quinn, der ja mit Stranger Things Staffel 4 durchgestartet ist und jetzt eine tolle Karriere hat. Mhm. Der wird mitspielen in Gladiator 2. Der spielt mit in A Quiet Place Day One und jetzt ist er im Marvel-Universum verankert. Also ich glaube, dem hat das sehr gut getan, da bei Stranger Things mitzuspielen. Und Evan Moss Backrack kennt man auch aus vielen coolen Serien. Der hat in The Bear mitgespielt, Punisher, Jessica Jones und...
Mir ist ehrlich gesagt relativ wurscht.
Ja, finde ich schade, also, weil ich finde, das ist ein tatsächlich echt cooler Cast. Und ich glaube tatsächlich mit so talentierten Schauspielern, wie zumindest drei von vier sind, ich kenne jetzt tatsächlich Mr. Backrack nicht wirklich, aber ich glaube, das könnte ein richtig cooler Film werden.
Ja, mir sind die Fantastic Four halt auch voll wurscht.
Ja, weil die alten Filme leider alle nur so überschaubar geil waren. Mhm. Glaub mir, die haben wirklich Potenzial, so mit das geilste Superhelden-Team im Marvel-Universum zu sein, ja. Weil halt diese Familiendynamik so interessant ist. Und das wurde halt in den alten Filmen immer nur so ein bisschen angedeutet und hat für mich persönlich trotzdem funktioniert. Und wenn sie das jetzt quasi zum ersten Mal richtig machen, besonders mit Pedro Pascal, ich sehe da echt Potenzial.
Aber wie hoch stehen die Chancen, dass Marvel in ihrem momentanen Zustand das richtig macht? Also...
Ja,
ich weiß nicht.
Wir werden sehen.
Wollen wir über die Filmstarts dieser Woche reden?
Bitte.
Wenn du fertig bist. Es kommt diese Woche tatsächlich nicht viel raus. Für mich persönlich im regulären Kinostart gar nichts. Das, was wir von deiner Liste noch haben, ist vom 24.02. Psycho im Gartenbaukino. Für alle, die noch nicht gesehen haben oder mal sehen wollen, kann man sich das gerne anschauen. Und was dich interessiert, Our Hospitality am 25.02. ein Buster Keaton-Film.
Im Filmcasino.
Genau, ist auch beides für mich so semi-interessant, wobei Psycho eigentlich schon ganz interessant wäre, aber diese Woche ist sehr überschaubar. Kann man sich nochmal am Web anschauen, falls man ihn letzte Woche verpasst hat.
Das ist kompletter Blödsinn. Dann doch lieber ein bisschen Klassiker nachholen, eben mit zum Beispiel Our Hospitality. Freut mich sehr, dass die so einen kleinen Film im Filmcasino zeigen. Und wie gesagt, für mich jetzt auch nicht so viel mega Interessantes dabei, aber vielleicht doch noch einen Blick wert, ebenfalls am 25.02. Holy Shit. Eine Doku über Kacke de facto. Und einer, der mich tatsächlich ein bisschen interessiert, Andrea lässt sich scheiden am 22., also ein paar Tage vorher. Der neue Film mit Josef Hader, der überraschend gut ausschaut.
Ah, war das der, wo du vorgestern im Kino gesagt hast, so, oh, der schaut gut aus.
Ja, genau. Also Der hat mir tatsächlich Neugierde abverlangt.
Okay, na cool.
Neugierde abverlangt. Hat meine Neugierde geweckt.
Kopf aussetzt.
Bäh.
Okay.
Das waren die Filmstarts.
Sehr schön. Ja, sehr überschaubar diese Woche.
Ich glaube, nächste Woche wird dafür wieder ein bisschen mehr kommen.
Nächste Woche wird super, ja. Aber
startet nicht nächste Woche schon Dune?
Nächste Woche startet Dune 2 und Son of Interest. Also krasse cool. Woche, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Aber bevor wir jetzt schon vorgreifen und über das sprechen, was nächste Woche kommt, Flo, was hast du diese Woche alles gesehen?
Ich habe tatsächlich nicht so viel gesehen, aber doch einiges. Ich fange vielleicht direkt mit etwas an, was gar kein Film ist, sondern ein Kabarettprogramm. Ich war nämlich im Globe in St. Marks. Das ist dieses Theater, das ich glaube Michael Nirvarani nachgebaut hat, nach dem Vorbild von Shakespeare. Und da hat Gary Seidel, der Comedian, sein neues Programm gespielt, das tatsächlich eh schon letztes Jahr veröffentlicht wurde. Aber ich habe es erst jetzt geschafft, das mit meiner Familie zu sehen. Trägt den Titel Beziehungsweise und hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil beim letzten Programm, da erzähle ich dir sehr gerne immer wieder die Geschichte von mir und meine Mutter, die im Orpheum gesessen sind, auch eine Veranstaltungsstätte in Wien, und wir haben Tränen gelacht. Also an diesem Abend hat alles gestimmt. Und ich muss tatsächlich sagen, leider Gottes hat mir die erste Hälfte von Beziehungsweise nur überschaubar gut gefallen. Bei der zweiten ist dann wieder ein bisschen mehr Schwung reingekommen, da habe ich dann auch wirklich lachen müssen. Ne? Aber ist halt im direkten Vergleich zum letzten Programm zu hoch-tief weniger, als ich mir gewünscht hätte.
Also du kannst ja nicht einmal wirklich eine Empfehlung aussprechen, oder? Weil das Programm ist halt vorbei jetzt. Oder?
Nein, der spielt noch ein paar Monate.
Ja. Würdest du eine Empfehlung aussprechen?
Ich glaube schon. Also wenn man ein Gary Seidel-Fan ist wie ich, dann sollte man sich's auf jeden Fall anschauen. Und ich sage es jetzt mal so, wenn man ein bisschen älter ist als ich, dann wird man den Humor, glaube ich, dann noch mal ein Stückchen mehr fühlen. Mhm.
Aber ist bist jetzt du innerlich ja schon 60, also.
Ja, aber ist jetzt tatsächlich kein unglaublicher Schenkelklopfer, um es jetzt mal so zu formulieren.
Okay, na, sehr schade irgendwie, oder?
Ja, ein bisschen. Ich habe mich halt jetzt doch schon lange drauf gefreut, aber vielleicht war dann auch die Vorfreude ein bisschen zu groß und die Erwartungshaltung.
Okay, was mich tendenziell auch eher enttäuscht hat und was vielleicht auch in einer ein bisschen zu hohen Erwartungshaltung gescheitert ist, ist Raus aus dem Teich, zu Englisch Migration. Mhm. Das ist ein Universal-Animationsfilm über eine Entenfamilie mit einem Vater, der so ein bisschen schüchtern ist und sagt, nein, wir müssen da bleiben und wir dürfen uns nicht den Gefahren der großen Wildnis aussetzen, und den beiden Kindern und der Mutter, die raus wollen und Abenteuer erleben wollen, die dann beschließen, na okay, passt, wir fliegen doch nach Jamaika, und dann landen sie irgendwie in New York und dann erleben sie Abenteuer, und dann wird da so eine Geschichte draus mit, ja, wenn wir über uns hinauswachsen und Mut haben, dann wird das alles super. Und ich denke mal so, diese Message ist gut für Kinder, aber die wird da so mit dem Gabelstapler vollfrontal in die Fresse reindrückt, dass ich da relativ wenig Spaß dran gehabt habe, leider.
Ja gut, aber du bist ja auch kein Kind.
Ich bin auch kein Kind, aber ich finde auch, ein Kinderfilm muss sich an Erwachsenenaugen messen können, um wirklich gut zu sein. Ich glaube, für Kinder kann der funktionieren, obwohl in dem Saal, in dem ich drin gesessen bin, weil ich so dumm war und das an einem Samstag geschaut habe, um 14 Uhr oder so, wo offensichtlich viele Kinder drin sein werden, wurde auch nicht viel gelacht. Also die Kinder waren von diesem Illumination-Kurzfilm, der davor gelaufen ist, deutlich mehr begeistert als von dem. Und humortechnisch war der halt auch wirklich so, es gab so zwei, drei süße Szenen, wo ich sage, okay, das war ganz witzig. Aber insgesamt hat sich das alles sehr nach was angefühlt, was man schon 5-mal gesehen hat. Mhm. Und insofern, irgendwie kommt der ein bisschen besser an in der breiten Masse, als ich ihn wahrgenommen habe. Vielleicht habe ich einen schlechten Tag gehabt oder so, aber irgendwie die deutsche Synchro war es dann auch nicht.
Also spricht irgendjemand mit, den man kennt?
Elias Mbarek spielt eine Rolle.
Um Gottes Willen.
Und das habe ich dann im Nachhinein gesehen, und ich weiß auch ganz genau, welchen Charakter die spricht. Nina Chuba. Aha. Das ist eine Musikerin, die kennst du sicher von diesem Wildberry Lillet Song, der ewig lang in den TikTok-Trends drinnen war. Aha. Wo ich mal wieder denke, hört's bitte auf, solche Leute als Synchronsprecher zu casten. Ich meine, die hat das nicht schlecht gemacht, aber du hast halt instant gemerkt, dass das keine Synchronsprecherin ist. Obwohl ich nicht gewusst habe, dass da so jemand dabei ist. Mhm. Also das war wirklich so, oh Gott. Also marketingtechnisch macht es vielleicht Sinn, für die Qualität des Films nicht so unbedingt.
Ich hatte ihn kurz auf meiner Liste, aber jetzt nach dem, was du sagst, werde ich den auch relativ bald wieder streichen.
Ja, man kann es ihn vielleicht anschauen, wenn er irgendwo mal auf Streamingdiensten landet. Was ich ganz interessant fand, ist, dass der Film, also es gab das emotionale Finale und dann sind sie in Jamaika angekommen und bla 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 bla, Schwarzblende. Und danach gab es noch eine Szene, so quasi eine Post-Credit-Scene vor den Credits. Ja. Das hat sich irgendwie so angefühlt wie so ein Rausschmeißer bei einem Trailer, wo ich mir gedacht habe, okay, machen wir das jetzt schon noch während dem Film so. Der nichts mehr wirklich mit dem Film selber zu tun gehabt hat, aber dann kommt die Tochter oder der Sohn her und sagt so, hey, ich habe hier eine neue Vogelfamilie gefunden, die wollen zu ihrer Heimat fliegen. Kamera schwenkt so eine riesen Schar an Pinguinen. Und in dieser Szene war mehr Pinguine als in dem Film Rückkehr zum Land der Pinguine, den wir gemeinsam gesehen haben.
Was für ein brillanter Übergang.
Fantastisch, oder?
Die Rückkehr zum Land der Pinguine ist tatsächlich ein zweiter Teil gewesen. Es gab ja schon einmal den Film Das Land der Pinguine.
Ja, den hast du gesehen.
Nein, gar nicht.
Ach so, den hast du nicht gesehen. Ich dachte, den hast du gesehen und du freust dich auf den Film.
Nein, gar nicht. Ich habe tatsächlich nur Rückkehr zum Land der Pinguine mit dir gesehen.
Oh, okay, gut, das macht schon mehr Sinn, weil wie wir den Film gesehen haben, habe ich mir gedacht, hä, warum hast hast du den ersten Teil gesehen und wolltest den zweiten unbedingt sehen. Weil ich glaube, du hast das nach dem Kinofilm direkt gesagt, so einen bedeutungsschwangeren Nonsens, den habe ich schon lange nicht gesehen.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, inwiefern sich der zweite Teil jetzt mit dem ersten ähnelt. Ich hoffe, dass der erste Teil in Farbe ist, weil das hier war ein Schwarz-Weiß-Film. Sehr zu meinem Ärgernis. Hast du den Trailer gesehen?
Nein, aber hätte ich den gesehen, dann hätte ich den Film, glaube ich, nicht gesehen.
Weil ich habe nur das Plakat gesehen und das verspricht halt zum einen Pinguine und Farbe. Und dann hast du da einen Schwarz-Weiß-Film, bei dem keine Pinguine vorkommen, wo ich mir gedacht habe, naja, irgendwie jetzt, ich verstehe es schon, wenn sie das Schwarz-Weiß nutzen wollen, um auf quasi Klimawandel und pessimistisches Blick in Hinsicht auf unsere Umwelt nehmen wollen. Aber ich finde, dadurch haben sie sehr viel Potenzial verschmissen. Denn es gab eine einzige Einstellung, in der dann Farbe hinzugekommen ist. Und die hat, finde ich, bewiesen, dass diese Antarktis-Landschaften, die zwar schon sehr bildgewaltig eingefangen worden sind, das muss man sagen. Ich finde auch die Bildkompositionen und alles, das schaut wirklich toll aus. Aber in Farbe hätte das noch viel mehr Kraft gehabt als eben schwarz-weiß. Ja. Vor allem, weil der Schnee und die Pinguine sind eh schon schwarz-weiß. Warum dann auch noch der Rest?
Ja, diese Blautöne haben einfach gefehlt. Das hat man so richtig gemerkt, so auch noch, wie wir uns angeschaut haben, als die Farbe dann wieder so langsam verschwunden ist, so... Come on.
Ja, also wirklich so eine ganz lange Schwenksequenz. Beginnt schwarz-weiß, dann wird Farbe eingefügt und dann kommt die Farbe wieder weg. Und das war halt wirklich so ein Mittelfinger ins Gesicht, weil ich habe mich im Vorhinein schon so auf diese Eistöne, eben wie du sagst, auf dieses Blau gefreut. Ja. Und dann kam das eben nur für diesen kurzen Moment und das war halt irgendwie ärgerlich. Ich hätte mich da eher darauf einlassen können, wenn dann wenigstens die Erzählung von Luc Jacquet, also vom Übersetzer, weil er ist Franzose und hat nicht auf Deutsch gesprochen. Aber wenn quasi diese Erzählung von ihm gepasst hat, aber das Voice-Over, wie du schon sagst, das ist sehr viel bedeutungsschwangere Philosophie, wie die Welt und das Eis nicht vergänglich sind und wie der Mensch nicht in Wirklichkeit ein Untier ist und ganz viel philosophischer Firlefanz, der irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir was Narratives, was Informatives gewünscht und dann wird da irgendwie so ein Poesiealbum vorgelesen. Ne? Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuschend, zumal da stellenweise auch Nonsens dabei war. Also einer meiner Lieblingssätze, das Weiß irgendwie des Schnees ist wie ein horizontaler Mount Everest. Und ich denke, was soll das denn jetzt heißen?
Ein Albatros, die Spannweite seiner Flügel ist nicht mit Worten zu beschreiben.
Ja, was heißt die Spannweite der Flügel ist nicht mit Worten zu beschreiben? Doch, Zentimeter, Meter, Dezimeter, Inches, Feet.
Die Polarkappen haben viele verschiedene Gesichter, alle beständig. Sie sind der Schlüssel zu den Toren des Südpols und entscheiden, wer rein darf.
Ja.
Also ich hatte auch oft das Gefühl, dass er sich selbst einfach viel lieber inszeniert als die Pinguine und diese Südpol-Geschichte selber. Also ja, da gab es so oft
Ich glaube, das ist ein Irrglaube, weil in der Doku passiert halt nicht viel. Es geht halt nur eben um diesen Luc Jacquet, der eine Reise zum Südpol unternimmt, weil er quasi eine Faszination von diesem Ort hat. Und was man dem Film lassen muss, so quasi die Faszination dieses Kontinents und so diese absoluten widrigen Umstände für jedes Leben, die sind schon rübergekommen und die sind auch sehr interessant. Aber irgendwie wurde das Ganze dann überschattet eben von dieser Narrative und halt auch von so einem unglaublichen Pessimismus, der in jedem Wort steckte. Also so von der Unterhaltungsskala war das kurz vorm Ritzen. Ich weiß nicht, das hat mir sehr wenig gegeben, diese Doku. Gerade mal die Bilder, die waren toll. Halt, wenn sie nicht so schwarz-weiß gewesen wären.
Wobei ich sagen muss, vom Unterhaltungsfaktor her habe ich mich schon teilweise sehr amüsiert, weil es irgendwann auch einfach zu viel war mit eben diesem bedeutungsschwangeren Blödsinn, der den ganze Zeit labert. Das war dann schon irgendwann so, okay, es ist einfach nur mehr lustig.
Ja, ich würde stattdessen empfehlen, eine Doku auf Disney Plus, die ich gesehen habe, die heißt ganz simpel Delfine und ist so eine, glaube ich, eine Stunde 20 Doku, einfach nur über Delfine und halt so ein bisschen versucht, eine Geschichte zu erzählen. Ja, das ist jetzt der Delfin, der erlebt dieses und jenes Abenteuer, alles dann recht intelligent geschnitten, sodass halt eben Szenen etabliert werden, die so nie vorgekommen sind. Das wird auch von Natalie Portman alles erzählt, was so viel angenehmer ist. Und da lernt man was über Delfine. jetzt, also ich weiß jetzt, wie Delfine jagen.
Ja.
Und was weiß ich jetzt über Pinguine? Nichts.
Es sind ja auch keine Pinguine vorkommen.
Ja, zwei Szenen vielleicht mit Pinguinen. Also ja, wenn man Doku schauen will, dann ist Delfine für mich die weitaus empfehlenswertere.
Ja, also noch ganz kurz zurück zum Land der Pinguine, um das zusammenzufassen. Ich glaube, da hat die Marketingabteilung auch ein bisschen ein Blödsinn zusammentrat, weil das Cover so zu wählen und den deutschen Titel Rückkehr zum Land der Pinguine zu wählen, das war einfach eine...
ungeschickt.
Nicht nur ungeschickt, das war einfach eine falsche... Na, mir fällt das Wort nicht ein.
Ich weiß nicht, was du mir sagen willst.
Red du weiter, vielleicht fällt mir das Wort noch irgendwann ein.
Okay. Ja, also wie gesagt, so viel zum Rückkehr zum Land der Pinguine. Ich habe da tatsächlich nicht mehr dazu zu sagen. Wenn wir vielleicht schon bei Eis sind, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich die ersten beiden Teile von Frozen auch auf Disney Plus gesehen habe. Und die sind nett.
Gibt es einen dritten?
Nein, aber der wurde angekündigt, genauso wie der vierte.
Okay.
Kann man sich echt anschauen, verstehe ich, wenn Kindern das gefällt, wobei für mich der zweite Teil deutlich schwächer ist als der erste. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht ein bisschen einen Crush auf Anna jetzt.
Ich weiß nicht, wer Anna ist, aber das klingt ganz gut. Also würdest du sagen, hat er diese alte Disney-Magie wieder ein bisschen aufputschen können oder ist es immer noch so, wo du sagst, na, ein bisschen mehr Produkt als wirklich Magie?
Noch eher im ersten Teil, der ist ja jetzt auch schon 11 Jahre alt, aber ich würde mir den dritten und den vierten, glaube ich, anschauen.
Also Nachholbedarf von meiner Seite?
Ja, also den ersten würde ich mir schon anschauen.
Okay.
Er ist halt auch jetzt schon ein Kultklassiker.
Mhm.
Und weil ich den ganz schnell auch noch abarbeiten kann, danach können wir zu dem Film übergehen, den du wirklich besprechen willst. Ich habe den großen Fehler begangen und habe ich glaube, 3 oder 4 Anläufe gebraucht, habe auf Disney Plus Moulin Rouge gesehen von Baz Luhrmann und habe einmal wieder verfestigt, dass ich diesen Regisseur abgrundtief hasse. Das ist ein ganz komisches Musical mit modernen Nummern, aber spielt irgendwie... was weiß ich, in den 20ern, 30ern, 40ern irgendwie sowas mit Ewan McGregor und Amy Adams.
Nicht mal Ewan McGregor hat's rausreißen
können. Nein, das hat mir sehr viel abverlangt. Also wie gesagt, ich mag den Schauspieler sehr gerne, aber so viel dazu.
Ich fand's sehr schön, wie du in deiner Letterboxd-Review "Ich hasse sie, Mr. Luhrmann" reingeschrieben hast. Hat mich auch sehr amüsiert.
Ja, eine liebe Freundin von uns, die Enya, die den Film sehr gerne mag, hat mich hier dann schockiert kontaktiert, was das denn soll. Der Film kommt gut an. Viele Leute mögen Moulin Rouge. Warum? Warum? Ein LSD-Trip, ohne dass ich LSD genommen habe. Wie funktioniert das?
Hat Baz Luhrmann irgendwas gemacht, was du magst?
Ich finde The Great Gatsby ganz in Ordnung. Hab den aber auch vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen und traue mich nicht, den noch einmal anzuschauen.
Ah ja, okay. Und so viel mehr hat er eigentlich nicht, oder? Elvis, Moulin Rouge.
Ich habe Elvis und Moulin Rouge und Romeo und Julia mit ihm gesehen und alle drei hasse ich.
Okay. Wir freuen uns schon auf den nächsten Film von Mr. Luhrmann.
Den schaue ich mir nicht an.
Ich freue mich auch schon auf den nächsten Film vom Spider-Verse, weil wenn das so weitergeht, wie es jetzt begonnen hat, dann kann das eigentlich nur fantastisch werden. Flo, ich hatte, glaube ich, entweder seit The Room oder seit Jeepers Creepers den lustigsten Kinobesuch meiner
überhaupt.
Überhaupt, ja. Ich habe mich köstlich amüsiert und ich bin mir relativ, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Sony gesagt hat, okay, wir machen es absichtlich scheiße, weil da ist einfach alles schlecht dran. Das ist qualitativ eine Vollkatastrophe, dieser Film. 1 von 10 wäre noch zu viel gesagt, aber es ist so köstlich.
Oh. Ja, ich habe den Film, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingeloggt auf Letterboxd. Ich würde den Film mit einem vielleicht 1,5 von 5 Sternen bewerten. Ne?
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, aber die machen das nicht absichtlich.
Nein, die machen das sicher nicht absichtlich.
Die sind tatsächlich so schlecht. Also diese Handlung und diese Dialoge und alles in diesem Film ist so ein Käse. Geht um, wie hieß sie nochmal, Claire Webb, gespielt von Dakota Fanning. Die
Dakota
ist
Johnson.
Dakota Johnson, ich sage immer Dakota Fanning, die eine Sanitäterin ist und eine ganz interessante Vergangenheit hat, denn ihre Mutter wurde im Amazonas von einer Spinne gebissen und ganz viel hin und her, ein Familientrauma. Und deswegen kommt sie jetzt drauf, dass sie besondere Fähigkeiten hat. Sie kann nämlich gewissermaßen in die Zukunft schauen. Und dann entspinnt sich ein Netz aus ganz vielen merkwürdigen Zufällen, in dem sie auf 3 Mädchen trifft, die alle irgendwas mit ihr zu tun haben und die alle gejagt werden von einem anderen komischen Typen in einem schwarzen Spider-Man-Kostüm, der auch ähnliche Fähigkeiten hat. Und dann muss dieses Vierer-Damen-Gespann halt gegen diesen Typen antreten. Und dabei werden so dumme Sätze gesagt und so blöde Entscheidungen getroffen, dass es mir tatsächlich unvorstellbar war, dass sowas durchgewunken wurde.
Ja, das muss ich auch nochmal konkretisieren. Also mir ist natürlich klar, dass die das nicht absichtlich schlecht machen, aber ich finde, das ist halt schon so auf so einer gekonnten Ebene scheiße, dass ich es mir wünschen würde, dass sie das absichtlich so machen, weil sie auch sagen, hey, das spielt 2003 und es hat irgendwie genau den gleichen Vibe wie so Bullshit wie Catwoman damals. Dann haben sie auch noch eine Katze am Anfang des Films drinnen, wo ich sage, warum ist da eine Katze? Das können die doch nur als Beleg da reinpacken, um zu sagen, hey, wir wollen genauso scheiße sein wie Catwoman. So.
Ja, ich nehme mal an, bei dem Web wird irgendwas mit einer Katze zu tun haben.
Ja.
Die Sache ist,
Strays have to stick together.
Ich habe nie einen Madame Web Comic angegriffen. Und das alleine ist schon Indiz dafür, dass es keine gute Idee ist, einen Film daraus zu machen.
Warum haben sie dich nicht vorher gefragt, bevor sie ihn gemacht haben?
Das ist genauso wie She-Hulk. Da habe ich einen Comic gelesen und fand ihn scheiße. Warum macht man aus solchen absoluten C-Figuren ganze Filme und Serien? Ich meine, bei den Guardians habe ich noch einigermaßen verstehen können. Die sind doch in den Comics, haben die eine coole Dynamik. Aber der Rest von denen und was jetzt noch kommen soll, Kraven the Hunter und Venom 3, das kann doch alles nichts werden.
Nein, und ich freue mich drauf. Hattest du auch manchmal das Gefühl, dass irgendwie das Skript vielleicht nicht ganz fertig war oder so und dass sie die Schauspieler einfach hingestellt haben, sie hatten so 2-3 Bullet Points und dann haben sie einfach angefangen zu reden, weil irgendwie es ist so oft eine unangenehme Stille zwischen den Sätzen, dass ich mir denke, irgendwie, dass da im Hintergrund langsam irgendwer so Text rufen muss. Weil, also da war so oft irgendwie wirklich so 5 Sekunden, hat keiner was gesagt. Das war auch nicht irgendwas Subtiles im Gesichtsausdruck oder so, sondern einfach so, wie als würde irgendein Kind schauspielen und es würde es nicht zusammenkriegen.
Ich meine, bei Sydney Sweeney, bei einer dieser drei Teenagerinnen, ja. Komisch, dass sie in dem einen Film mit Glenn Powell, wie hieß denn der nochmal, wo die Lüge hinfällt, jetzt diese attraktive, hey, ich bin nur auf körperlich mit diesem Typen Rolle quasi gestoßen ist und dass sie jetzt dieses komische 16-jährige Mädchen spielen soll, dass man ihr nicht abkauft, das aber auch schauspielerisch grotesk ist. Also ich finde jede einzelne Schauspielerin hat entsetzlich gespielt.
Sind alle scheiße.
Und Dakota Johnson kann ja eigentlich was.
Kann sie das?
Ja, schon. Also ich finde die eigentlich jetzt nicht übermäßig talentiert, aber die kann halt ihren Job.
Doch, stimmt. In Judge a Real Smooth fand ich sie eigentlich auch ganz cool.
Ja, und wenn ich mir jetzt die anderen anschaue, dann denke ich mir, um Gottes Willen. Ja. Also das ist ja, David Hein hat das in einem Podcast oder in einer Kritik wunderbar beschrieben als ein schwarzes Schauspielloch quasi, das alles gute Schauspiel um sich herum aufsaugt. Und nur Leere hinterlässt und ja, also die perfekte Beschreibung.
Ja, irgendwie schon. Ich schwöre dir, Adam Scott ist super in Severance. Du glaubst es mir vielleicht nicht, aber er ist es wirklich.
Ja, ich meine, der hat wahrscheinlich gesehen, was weiß ich, 30.000 Dollar, ja, wobei, $30.000 können schon hinkommen,
oder? Wären schon mehr als 30.000 gewesen sein. Adam Scott ist schon ein Name, ein bisschen zumindest so im C-Tier. Ich glaube, der hat da schon mehr als 30 bekommen.
Ja, sollen es $100.000 sein.
Ja.
Ist trotzdem zu viel. Wobei, der Film hat ja ein Budget von $80 Millionen. Ich weiß nicht genau, wo das Geld hingeflossen ist. In die Effekte kann es nicht gewesen sein.
Ja, with great power flow.
Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man im Marketing so viele Spider-Damen ankündigt, die tatsächlich im Film nur in 2 Szenen vorkommen. Und diese 2 Szenen sind nicht das, was sie zu sein scheinen.
Ja, ich weiß es nicht.
Aber das ist, das ist ja fast schon arglistige Täuschung.
Ja, irgendwie schon. Arglistige Täuschung ist auch das Plakat und der Name von Rückkehr zum Land der Pinguine. So, jetzt haben wir es noch, um das Szene zu bringen.
Wunderbar.
Ja, wirklich wunderbar. Wie gesagt, also es ist, glaube ich, bei mir gerade auf Platz 2 der besten, schlechtesten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe mich wirklich, es ist ein Instant-Classic. So, ich finde den wirklich, wirklich toll. wenn man Lust hat, sich drüber lustig zu machen, dann geht's ins Kino. Also es ist wirklich fantastisch.
Finde ich interessant, dass du so viel Spaß daran haben kannst, weil ich meine, ich habe auch stellenweise gelacht und geschmunzelt, weil das halt wirklich mies war.
Ja.
Aber das ist jetzt nichts, was mir am nächsten Tag noch im Gedächtnis bleibt.
Nein, ich habe da wirklich viel Freude damit gehabt. Ich glaube, das, was mir daran so Spaß macht, ist, wenn dann irgendwer auf der Leinwand sagt, with great power, oder sie kopieren das Spider-Man 1 Finale so 1:1 mehr oder weniger, und dann schaue ich so zu dir rüber und du schaust einfach nur fassungslos auf den Bildschirm, und diese Kombination, das ist dann einfach schon sehr lustig.
Es freut mich, dass ich dich unterhalten konnte. Durch meine super. Ja, aber das waren wirklich Szenen, da war ich kurz davor, das Kino zu verlassen.
Ja, ich habe überlegt, ob ich zwischenzeitlich mal kurz rausgehe und mir ein Pepsi hole. Irgendwie habe ich voll Bock bekommen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Unglaublich.
Wie das zustande gekommen ist.
Hast du sonst noch einen Film?
Nein, das war tatsächlich alles.
Dann darf ich tatsächlich mit etwas Schönem abschließen. Ne?
Gerne.
Nämlich Rickerl. Musik ist höchstens ein Hobby.
A Rickerl?
Der neue... Boah, ich hasse dich. ist der neue Film von Adrian Geuginger. Den kennt man unter anderem als Regisseur von Der Fuchs, den ich letzte Staffel besprochen habe.
Mhm.
Und ist quasi ein Film mit Voodoo Jürgens über die österreichische Musikszene bis zu einem gewissen Grad. Es geht nämlich um Rickerl, eben von Herrn Jürgens gespielt, der ein... also wortwörtlich ein Taugenichts ist. Der hat einen Sohn, den Dominik, um den er sich zwar schon kümmert, aber seine Frau hat sich von ihm getrennt und die Beziehung ist jetzt nicht gerade die beste zwischen ihm und seinem Sohn, weil er halt einfach nicht mit einem Kind wirklich umgehen kann, obwohl sie sich natürlich lieben und der Sohn auch zu ihm aufschaut, aber dann vergisst er ihn halbert im Wald und lässt ihn alleine in einem Pornoladen Pornos schauen. Das ist alles fernab von verantwortungsvoll.
Mhm.
Sein Fokus liegt nämlich sehr, sehr stark auf der Musik, die er macht. Er ist Kleinkünstler und möchte ein Album aufnehmen, hat aber fast kein Geld und keine Mittel, läuft in einem abgeranzten Gitarrenkoffer herum und hangelt sich quasi von Job zu Job. Und dessen Geschichte wird halt einfach erzählt. Da passiert jetzt nicht wirklich viel, aber es gibt schon einen gewissen Bogen quasi von Rickel, der dann lernen muss, Verantwortung zu übernehmen. Da weiß ich jetzt nicht, ob mir das nicht irgendwie ein bisschen zu schnell ging im Verlauf des Films, aber es war tatsächlich besser, als ich dachte. Weil zum einen spielt Voodoo Jürgens zwar nur sich selber, aber das macht er gut.
Mhm.
Du merkst zwar in vielen Szenen, da fehlt ihm jetzt quasi diese Nuancenvielfalt, die man als Schauspieler halt einfach hat. Besonders wenn er gegenüber von Agnes Hausmann gespielt hat, das war seine Frau im Film.
Woher kennt man die?
Ich weiß gar nicht, ob man die kennt. Also ich habe sie hier im Film, glaube ich, zum ersten Mal gesehen.
Okay.
Aber ihr im Vergleich gegenüber fehlen halt einfach ganz viele Nuancen und kleine Gestiken. Ne? Aber trotzdem, das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht und das passt doch irgendwie zu seiner Figur, der halt einfach sehr passiv ist und, wie man so schön sagt, ein Procrastinator. Und dadurch hat quasi so ein bisschen dieses flache Spiel, was er gemacht hat, dieses nicht besonders Aufgeregte, sich ins Gesamtbild eingefügt. Und auch der Rest des Films ist, so ruhiger und unscheinbar er auch ist, eine, wie soll man sagen, halbe Milieustudie und ein Film, bei dem man sich einfach gut identifizieren kann. Also es geht um Träume, die sehr schwer sind aufzugeben und noch schwerer sind umzusetzen. Ne? Und es geht halt einfach um so eine Wiener Kulturszene und um so ein Wiener Milieu. Und ich glaube, da werden sich viele Menschen drin sehen, die es halt einfach toll finden, dass ein Film zeigt, wie sind halt einfach Menschen im Stammlokal und quasi sich repräsentiert fühlen.
Es klingt sehr herzlich irgendwie.
Wie gesagt, das ist, er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, so kann man das beschreiben, auch wenn er jetzt nicht der beste Film ist. Hat bei mir trotzdem für 7 von 10 bzw. 3,5 von 5 Sterne gereicht.
Also durchaus eine Empfehlung.
Ja, also ich möchte den Film wirklich unterstützen und finde das toll, wenn da die Leute ins Kino gehen. Hat doch tatsächlich auch bis jetzt schon so seine 38.000 Zuschauer, was finde ich nett ist. Und ich mag Adrian Geuginger als Regisseur auch. Sprich, wer noch nichts vorhat, geht's doch am Wochenende Rickerl schauen.
Na schau, dann kann man die fehlenden Filmstarts von der Woche vielleicht mit Rickerl ein bisschen ausgleichen.
Genau.
Super. Wenn du weiterhin nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema rüber, oder?
Na, ich habe tatsächlich... ich habe noch was.
Nein.
Doch, na, ich habe jetzt gerade nämlich einen Zettel vor meinen Notizen gehabt. Einen letzten Film habe ich noch, den kann ich schnell abhandeln. Und zwar habe ich Alps gesehen. Bei uns heißt er, glaube ich, Alpin. Das ist ein alter Film von Yorgos Lanthimos.
Ah ja, ich habe mir jetzt gedacht, die Fortsetzung von Der Alpinist.
Nicht ganz. Ist eben ein Film auf Griechisch aus Griechenland damals noch, sprich noch nicht mit den Hollywood-Darstellern. Und hat eine ganz, ganz interessante Prämisse. Nämlich geht es um Leute, die so tun, als wären sie verstorbene Menschen. Sprich, da hast du eine Krankenschwester, die bekommt mit, dass eine Patientin stirbt und sie geht zu den Eltern und sagt, hey, ich spiele jetzt quasi eure Tochter, ich mime sie nach. Und da geht es ganz viel um Loslassen, um nicht loslassen können, um Identität und quasi so wandelnde Identitäten. Wie gewohnt ist dieser kalten, trockenen Art von Yorgos Lanthimos mit diesem ganz morbiden Humor. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es sich zu sehr zieht. Also der Film geht eine Stunde 30 und ich hätte gedacht, er geht 2 Stunden 10.
Oi, okay.
Ja. Und das ist nach einem langen Arbeitstag, wo ich ihn halt gesehen habe, dann tatsächlich nicht der beste Mix. Sprich, ist momentan zwar der letzte Yorgos Lanthimos-Film, also quasi der schlechteste Yorgos Lanthimos-Film, den ich gesehen habe, aber er hat wirklich eine sehr interessante Idee und ich finde, dem kann man trotzdem eine Chance geben.
Aber glaubst du, liegt es daran, dass du eben schon von der Arbeit oder von dem langen Arbeitstag so fertig warst, dass er sich gezogen hat, oder hat sich das miteinander potenziert, dass du auch die Annehmung hast, die Annahme hast, dass er quasi auch an einem normalen Tag so zart gewesen wäre?
50-50.
50-50?
Glaube ich schon, ja.
50-50. Okay, na cool, trotzdem eine Empfehlung.
Ja, wie gesagt, ich mag kreative Filme und der hat auf jeden Fall eine sehr kreative Idee.
Cool. Kann man von Yorgos Lanthimos irgendwie fast erwarten, ja?
Ja, das steht außer Frage.
Mir ist jetzt wieder eingefallen, warum ich Madame Web eigentlich als letztes besprechen wollte. Das habe ich jetzt nicht hinbekommen, weil ich darauf vergessen habe.
Vielleicht hättest du mir das in der Vorbereitung sagen sollen.
Ja, das wäre vielleicht gut gewesen. Aber dann ziehe ich einfach so den Übergang zu unserem Hauptthema, den Lieblingsfilmfiguren. Ich würde nämlich gerne mit ein bisschen was Seichterem anfangen. Einfach mal, um in das Thema reinzukommen. Oder was würdest du denn gern machen?
Naja, ich würde zuerst einmal drüber reden, wie denn unsere Beziehung zu Filmfiguren ist. Weil ich glaube, die ist da relativ unterschiedlich. Mhm. Ich habe ursprünglich mir gedacht, naja, was kann man über Filmfiguren groß sagen, außer dass man auf die einzelnen eingeht und erklärt quasi, warum sind sie denn unsere Lieblingsfilmfiguren. Aber ich finde, man muss zuerst einmal etablieren, was ist denn die Beziehung zwischen uns als Zuschauer und der Film- oder Serienfigur. Denn das ist nämlich eine sehr interessante und sehr einseitige. Als Zuschauer hast du eine Verbindung mit diesem Menschen, die es so gar nicht gibt, weil es den Menschen nicht gibt. Dadurch, dass das aber quasi so realistisch gespielt ist und so realistisch auch gezeigt ist, passiert in deinem Hirn etwas Interessantes, nämlich es nimmt die Figur als echt an. Das ist quasi so ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, wo du quasi Star Wars schaust und akzeptierst, dass da jetzt Aliens rumfliegen. Weißt du, was ich meine?
Ja, es hat halt auch ein bisschen was von parasozialen Beziehungen im Endeffekt. Also da ist ja bei Influencern oder anderen Dingen, die man quasi nur einseitig konsumiert, ja ein ganz ähnlicher ganz Faktor genau mit drinnen.
Ja, voll. Und diese Einseitigkeit ist allerdings nur oberflächlich einseitig. Denn wir geben der Figur etwas und die Figur gibt uns etwas und gleichzeitig nehmen wir auch quasi gegenseitig etwas. Was haben wir von der Figur? Die Figur ist nicht echt. Sprich, wir müssen akzeptieren, dass wir keinen echten Menschen zuschauen. Gleichzeitig bekommen wir aber einen Einblick in eine Persönlichkeit, den du so sehr selten hast. Wir sehen Figuren in ihren extremsten Emotionen, wenn sie traurig sind, wenn sie Angst haben, wenn sie verletzlich sind, auch wenn sie sich freuen. Und das sind sehr starke Emotionen, die du normalerweise versteckst und uns werden die quasi offenbart. Sprich, man zeigt sich als Figur verletzlich. Auf der anderen Seite, wie soll man das sagen, wir können halt mit ihr nicht interagieren. Wir müssen halt darauf eingehen, dass wir keine Reaktion bekommen. Das ist eben, wie du sagst, dieses Einseitige. Du hast das Gefühl, du kennst den Menschen, aber wirst nie die Gelegenheit haben, mit diesem Menschen zu interagieren.
Aber ich hätte schon gedacht, dass Spider-Man irgendwann mal bei mir vorbeikommt und Hallo sagt, so oft, wie dem ich schon zugeschaut habe.
Also danke, dass du das so ernst nimmst, das ist ja unglaublich.
Nein, also du hast schon voll recht, ich finde diesen Ansatz auch ganz interessant, weil so viel Gedanken habe ich mir eigentlich wie immer nicht wirklich gemacht für diesen Podcast und ich dachte, wir rattern das einfach mal so runter, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, das ein bisschen genauer zu erklären und zu schauen, warum mag man Figuren eigentlich so gerne.
Ja, weil es ist halt, ich meine, wenn ich jetzt in einen Film reingehe, da hatten wir eh schon oft den Unterschied zwischen, du hast sehr großes Interesse auch an den Bildern, nicht unbedingt im Vorzug zu Figuren, aber in der Symbiose.
Ja.
Und ich bin da halt in erster Linie auf die Figuren fokussiert, weil ich schaue einen Film, um etwas über das Leben zu lernen, um mich selber darin wiederzuspiegeln und halt um zu sehen, wie man es auch machen kann. Und halt bis zu einem gewissen Grad auch einfach, weil du so eine menschliche Interaktion hast, die interessant ist, obwohl es den Menschen gar nicht gibt.
Mhm.
Und was ist das? Der Plot? Naja, nicht wirklich. Es sind die Entscheidungen. Durch die Entscheidungen von Figuren kann ich etwas lernen, ob ich es entweder auch so machen würde oder ob ich es nicht so machen würde. Und Entscheidungen können eben nur Figuren treffen und nicht quasi Umstände von einer Galaxie weit, weit entfernt oder von irgendeiner politischen Intrige. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es ist in vielen Fällen eben da, glaube ich, auch eine Symbiose eben aus dem Plot und dem, wie die Figur drauf reagiert. Also es ist dann immer dieser Handschlag in der Mitte, wo man sagt, wenn der Plot stimmt, wenn die Handlung stimmt und die Figur darin gut funktioniert, dann strahlt die Figur umso mehr, weil man sagt, hey, so in dieser Handlung, in dieser Konstellation trifft diese Figur Entscheidungen, die ich vielleicht auch treffen würde und deswegen kommt dann da diese Verbindung, wo man sagt, ah ja, genau, du machst genau das, was ich auch machen würde und du denkst nicht, dass es der Wind ist und läufst in den dunklen Keller rein.
Ja. Kann man tatsächlich jetzt argumentieren, was kam zuerst, die Henne oder das Ei? Weil der Plot ist ja de facto auch nur quasi die Konsequenz von Entscheidungen.
Mhm.
Ist interessant.
Das ist wirklich interessant, ja.
Aber jetzt will ich dich nicht weiter auf die Folter spannen.
Ja.
Wie hast du denn quasi deine Figuren ausgesucht? Nach welchen Kriterien?
Es gab nicht wirklich Kriterien. Ich habe zum einen auf meine Blu-ray-Sammlung hinter dir geschaut und mir so gedacht, ach, welche Figuren finde ich nett? Ah ja, die ist richtig cool, die mag ich richtig gerne. Dann natürlich die, die einem als erstes in den Kopf schießen. Und was mir da aufgefallen ist, und ich glaube, das macht eigentlich auch nur Sinn, dass ich Serienfiguren oder dass ich zu Serienfiguren deutlich mehr Bezug habe als zu Filmfiguren.
Mhm.
Das lässt sich, finde ich, ein bisschen so vergleichen, wenn wir auf dieser parasozialen Ebene bleiben, dass man sagt, so eine richtig geile Filmfigur ist so wie jemand, den ich gerade frisch kennengelernt habe, wo ich sage, hey, das scheint eine coole Person zu sein und mit der würde ich mich nochmal treffen oder die finde ich cool, mit der kann man plaudern. Und so Serienfiguren sind irgendwie jahrelange Freunde, einfach wegen dieser Zeitspanne, die man sie begleitet hat. Drum glaube ich, dass wenig Filmfiguren auch nur jemals auf das Level einer richtig, richtig tollen Serienfigur kommen können.
Mhm.
Da habe ich schon mal auf jeden Fall so eine kleine Differenzierung, wobei ich sagen muss, es gibt dann auch Franchise-Figuren, sage ich jetzt mal. Ich habe es eh schon erwähnt, Spider-Man zum Beispiel, die in vielen verschiedenen Versionen funktioniert und wo ich sage, einfach dieser Kerngedanke Spider-Man trägt sich auch über viele verschiedene Interpretationen derselben Figur und deswegen funktioniert die Figur noch mal besser.
Ja, das ist schon interessant, weil ich meine, es stimmt ja. Es sind so wenige Fälle wie zum Beispiel ein Harry Potter, wo du wortwörtlich mit der Figur aufwächst, in der du so viel Zeit mit einem Menschen verbringst oder mit einer Figur, muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein, wie in einer Serie, stimmt schon.
Mhm. Und ich glaube, was war deine ursprüngliche Frage? Ich bin heute irgendwie nicht so ganz bei der Sache.
Quasi nach welchen Kriterien du das ausgesucht hast.
Das Wort Kriterium ist mir gerade nicht eingefallen. Ein Kriterium, was ich selber irgendwie, was sich herauskristallisiert hat, dass es bei mir oft und gerade bei Serien und so nicht unbedingt die Hauptfiguren sind, die mich so richtig interessieren, sondern vielleicht so zweite Hauptfiguren oder Nebencharaktere, die einfach ein bisschen mehr Biss haben und wo man sagt, boah, die sind vielleicht ein bisschen mysteriös, die sind interessant, die haben irgendwas. Mhm. Die sind jetzt nicht so dieser Good Guy Protagonist, wo man sagt irgendwie, okay, ja, na klar ist das der Gute, den mag eh das, sondern eher die ein bisschen Anti-Hero-mäßig drauf sind. Da spielt, glaube ich, auch das Interesse einfach viel mit.
Das ist ziemlich genau das, was ich mir bei Game of Thrones denke. Weil die Hauptfiguren sind ja eigentlich die Starks, mehr oder weniger die Guten. Ne? Aber viel interessanter finde ich da zum Beispiel, gut, die sind eher in Richtung Bösewicht als kleinere Nebenrollen, aber die Lannisters.
Mhm, ich kenne mich bei Game of Thrones nicht so aus, aber sind nicht eh die Lannisters so die Lieblingsfiguren von allen? Also gerade wie Tyrion Lannister?
Ich glaube so Tyrion, dann aber auch Daenerys und Jon Snow sind so die großen Figuren.
Ja.
Und da hast du halt quasi von allen drei Familien und allen drei Orten einen mehr oder weniger Repräsentanten.
Gibt es viele Leute, die sagen, Jon Snow ist ihre Lieblingsfigur?
Schon.
Okay.
Ich meine, es ist ja momentan noch eine Serie im Gespräch oder vielleicht sogar schon in der Produktion über Jon Snow, quasi was nach Game of Thrones mit ihm passiert.
Was passiert eigentlich nach Eternals mit ihm?
Nach Eternals?
Ja.
Mit Jon Snow, da meinst du mit Kit Harington?
Ja,
Das ist ja was ganz anderes.
War das nicht schon Snow in Eternals?
Aber damit driften wir jetzt voll ab. Ich habe zum Beispiel festgestellt, für mich haben Figuren immer ein unglaubliches Maß an Empathie, im besten Fall eine Entwicklung, eine Möglichkeit, mich in sie rein zu identifizieren und halt ein Charisma.
Ja.
All diese Dinge, das ist nämlich das Interessante, jede Lieblingsfigur von mir hat diese vier Aspekte, aber wenn eine Figur diese vier Aspekte hat, ist sie nicht trotzdem eine Lieblingsfigur von mir.
Da muss noch dieses gewisse Etwas mit reinkommen.
Ja, genau.
Wie wenn man sagt, ein Film ist technisch perfekt, aber es fehlt das gewisse Extra, um ihn richtig gut zu machen. Also das ist es dann. Aber es ist lustig, dass du sagst, ich glaube, die Motivation von einem Charakter, beziehungsweise was will der Charakter, was will er erreichen und wie interessant ist dieses Ziel? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt bei mir, wenn ich mal meine Liste so anschaue. Oh, es ist sehr unterschiedlich, es sind auch sehr unterschiedliche Charaktere drauf. Wollen wir vielleicht einfach mal reinstarten und ein bisschen losreden?
Ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen?
Gerne. Einfach, weil ich es jetzt schon dreimal erwähnt habe, können wir das vielleicht gleich runterstreichen. Spider-Man ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren.
Peter Parker. Wie genau
Peter
machst
Parker
du?
Peter Parker und Spider-Man, ja.
Wie meinst du?
Naja, quasi beide. Es sind ja mehr oder weniger zwei verschiedene Seiten einer Medaille, Peter Parker und Spider-Man. Das ist ja nicht genau der gleiche Charakter, das sind ja schon durchaus unterschiedliche Charakterzüge.
Aha, das ist interessant.
Ja.
Unterschiedliche Charakterzüge. Es ist meiner Meinung nach eher so quasi, wie verhalte ich mich in welchem Umfeld?
Ja, ja.
Wie zum Beispiel dieses, ich rede mit dir anders, als ich mit einem Arbeitskollegen rede.
Mhm.
Meinst du das?
Ja, ich meine, glaube ich, das, ja.
Weil an sich der Kern ist ja schon, also es ist ja Peter Parker, ist ja Spider-Man.
Das stimmt schon, aber ich bin, glaube ich, am ehesten da drauf gekommen, weil ich mir denke, verschiedene Schauspieler oder Darsteller von verschiedenen Spider-Mans, manche spielen Peter Parker sehr gut, aber dafür Spider-Man nicht so und vice versa. Darum würde ich das ein bisschen voneinander trennen, aber im Endeffekt meine ich beides.
Aber wenn du jetzt quasi von Peter Parker sprichst, also von Spider-Man, dann redest du von der Summe all der Interpretationen oder von einer speziellen?
Nein, ich rede tatsächlich von der Summe aller Interpretationen. Also sowohl die drei Real-Life-Peter Parkers und Spider-Mans, als auch zum Beispiel Miles Morales in Into the Spider-Verse.
Ja.
Das war es eigentlich, das habe ich gesehen, mehr kenne ich nicht. Aber Spider-Man ist für mich so die Blaupause dafür, warum Superhelden gut funktionieren. Es ist eben die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Man hat diesen ultrapersönlichen Bezug dazu, weil es einfach ein nahbarer Charakter ist. Es ist ein Jugendlicher, es ist ein unbeliebter Jugendlicher, der sich selber irgendwie durchkämpfen muss, der das Herz am rechten Fleck hat, der dann Kräfte bekommt und versucht, Gutes zu tun und New York zu retten. So, das kann man eigentlich nur mögen, mehr oder weniger.
Ja.
Und in Kombination damit, dass die Darsteller diesem Charakter immer so ihre eigene Note geben haben, aber alle auf ihre eigene Art und Weise eine sehr gute Note, ist das irgendwie so die Superheldenfigur für mich persönlich. Also da kommt auch nichts drüber.
Ja.
Und Spider-Man ist, glaube ich, auch, das kann ich mir immer anschauen. Das ist nie schlecht.
Ich finde auch tatsächlich diese Idee hinter Spider-Man fast sogar noch interessanter als ihn selbst. Und das ist es ja, was so toll ist. Also du hast Peter Parker, der wie Batman eigentlich ein Symbol ist. Und zwar ein Symbol dafür, immer wieder aufzustehen. Und quasi so dieses, hinter der Maske könnte jeder stecken. Jeder von uns kann Gutes tun und jeder von uns könnte ein Spider-Man sein.
Ja.
Und das ist halt einfach nur mit so viel Aufopferung von Peter eben selbst verbunden. Ne? Ganz am Anfang halt damit Onkel Ben, er musste lernen, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Da hast du ja gewissermaßen auch so einen Coming-of-Age-Aspekt. Und dann geht es halt einfach darum, sich für die gute Sache insofern zu opfern, als dass er persönliche Beziehungen vernachlässigt, seinen Job und sein anderes Leben managen muss. Und dass das ihn halt psychisch extrem belastet, aber dass er immer weitermacht, weil es halt einfach das Richtige ist.
Ja.
Das ist so ein bisschen das, was ich an Luke Skywalker so toll finde in Episode 6. So, er bleibt trotzdem standhaft, obwohl all dieser Druck und all diese Versuchung ihn quasi sagen könnten, hey, nein, mach jetzt was anderes, gib dich der dunklen Seite hin, hör auf, Spider-Man zu sein. Und es ist halt quasi dieses, es ist Heldentum.
Ja.
Also Peter Parker ist wirklich das, was man unter einem Helden versteht.
Drum meine ich, es
ist, aber nicht nur, weil er Spider-Man ist, sondern auch er als Peter.
Genau, und darum meine ich, es ist so die Blaupause für Superhelden und genau das, was man sehen will. Und wenn ich mich wirklich, ich meine, bei dir wird es wahrscheinlich eher Richtung Wolverine oder Logan gehen.
Ja.
Aber Spider-Man, wenn ich es auf einen Superhelden runterbrechen müsste, wo ich sage, für dieses gesamte Genre, wo wirklich viel Blödsinn dabei ist, gerade in den letzten Jahren, da steht Spider-Man bei mir immer ganz, ganz weit oben und allein deswegen gehört er auf diese Liste.
Mhm. Ich würde vielleicht ganz kurz weitermachen mit einem Superhelden, der bei mir auf der Liste steht, einfach nur, weil wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Mhm. Das wäre bei mir tatsächlich aber noch eher Bruce Wayne als Logan, mhm. wobei Logan auch auf der Liste steht. Und zwar, weil ich an Bruce Wayne unglaublich faszinierend finde, dass er eigentlich genauso psychisch krank ist wie die anderen. Und da ist quasi so dieser Mix aus, die Figur ist einfach nur ein Badass und ist ziemlich cool, aber das, was mich wirklich reizt, ist halt einfach so diese Psychologie und Mentalität. Also du hast jemanden, der seine Eltern verloren hat und der überhaupt nicht mit diesem Trauma klarkommt und sich als scheiß Fledermaus verkleidet, um Leute zusammenzuschlagen.
Ja.
Und diese Leute sind halt, da gibt der Comic Arkham Asylum ist der Ideal, sind halt einfach so wie er, auch Menschen mit psychischen Problemen, die halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes die andere Seite der Medaille sind. Ich finde so dieses zwei Seiten der Medaille ist immer sehr inflationär benutzt, aber hier bei Batman passt das wunderbar.
Und wie genau meinst du jetzt Batman? Also meinst du Batman auch als Konzept und als Idee oder sprichst du tatsächlich einfach von allen Batmans? Weil ich finde, da schwanken die Qualitäten schon sehr stark hin und her, noch mehr als bei Spider-Man.
Ich beziehe mich da eher noch auf sowas wie The Dark Knight oder den Robert Pattinson Batman,
mhm.
gewissermaßen noch Ben Affleck. Im Sinne halt einfach, dass, ja klar, Batman als Symbol ist auch super cool und ist einfach so mehr als das, was er sein... Also ist quasi einfach mehr als der Mensch Bruce Wayne.
Mhm.
Aber wo ich Spider-Man und Peter Parker noch quasi als ein Paket sehe, finde ich, kann man Batman und Bruce Wayne noch besser trennen. Und ich finde halt einfach, weil die Persönlichkeiten halt noch viel unterschiedlicher sind. Und ich finde da Bruce Wayne, also quasi eigentlich ist er die richtige Persona Batman und Bruce Wayne ist nur die Maske. Aber quasi, wenn du so willst, die Psyche von Bruce Wayne finde ich da einfach viel spannender als das, was Batman ist.
Aha. Na, finde ich sehr interessant. Batman, ich hätte an Batman gar nicht so wirklich gedacht, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das wird nach Spider-Man bei mir auch gleich an der zweiten Stelle mhm. kommen. Einfach, weil da auch so viel Potenzial jedes Mal aufs Neue drin steckt und ich liebe sowohl die Christian Bale-Interpretation als auch die von Robert Pattinson, bis zu einem gewissen Grad auch die von, bin ich blöd, was war Batman Forever?
Batman Forever, war das nicht George Clooney?
War das George Clooney?
Ja.
Kam George Clooney nicht aus bei Batman und Robin?
Das weiß ich nicht.
War es Val Kilmer?
Kann sein.
Ich finde die alle irgendwie super, ich weiß nicht. Auch in den dümmsten Varianten.
Ja, aber da ist der Film blöd, da ist ja die Figur Batman ja überhaupt nicht im Fokus. Also wir reden jetzt wirklich über Filmfiguren.
Ja, ja, aber ich finde auch, stimmt, da hast du eigentlich recht. Ja, voll. Das stimmt, das muss ich revidieren, ja.
Und weil wir schon von Superhelden reden, Logan wäre auch auf meiner Liste, weil ich das halt einfach unglaublich spannend finde, dass du einen Menschen hast, der unglaublich lange lebt, der ein Leben hat, das gezeichnet ist von Gewalt, von Kriegen, von unglaublich viel Schmerz, der dann quasi das Ganze vergisst. Und da könnte man jetzt eigentlich meinen, er ist gesegnet dadurch, dass er so viel Schmerz vergisst und vergessen hat. Aber dann ist da dieser Drang quasi zu wissen, was davor war. Mhm. Obwohl das Ganze so schrecklich war. Und dann hast du diesen Mann mit dieser harten Schale, der aber den inneren weichen Kern hat und quasi diese Brutalität und diese Suche nach der eigenen Identifikation ein bisschen beiseite schiebt, um sich halt einer Gruppe hinzugeben und quasi mit anderen Menschen und vor allen Dingen auch mit Kindern für etwas Gutes zu arbeiten.
Mhm, kann ich auch gut verstehen. Ich habe nie so den Bezug zu Wolverine gehabt, aber das macht schon sehr viel Sinn. Und ich finde das sehr lustig, wenn du nicht mehr viel mehr dazu zu sagen hast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was immer wieder vorkommen wird, dass gute Figuren sehr oft einfach mit Leid und Schmerz zu tun haben und sich da rausarbeiten bzw. reinarbeiten und dass sie deswegen so großartig werden.
Mhm.
Deswegen ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren aus einer meiner absoluten Lieblingsserien auch John Locke aus Lost. Ich habe da lang rum überlegt, weil ich mir dachte, hey, Lost brilliert halt eben gerade mit den Figuren und ich hätte da genauso Sawyer, Gin, Juliette oder Charlie hinschreiben können, die sind alle super, verlieren sich irgendwo halt immer wieder mal, gerade in den späteren Staffeln, wo man sagt, okay, die Figur ist auserzählt und ist fertig, aber gerade John Locke nicht und ich finde, du hast das ja gar nicht mehr im Kopf, nehme ich an.
Ich weiß nur noch, dass er eher seriös war, aber ich weiß sonst nichts mehr über diesen Menschen.
Okay, gerade John Locke ist eigentlich jemand, der halt von Kindheit an eigentlich ein scheiß Leben gehabt hat und sich immer durchkämpfen hat müssen, irgendwann im Rollstuhl gelandet ist und eigentlich kein gutes Leben hatte. Aha. Und ab dem Moment, an dem er auf diese Insel kommt, und das ist dann eben auch dieser größte Konflikt zwischen ihm und Jack eigentlich, dieses ja. Mann des Glaubens versus Mann der Wissenschaft, dass er da einfach neuen Sinn findet und sagt, hey, hier ist was und hier passiert was Großes und irgendwie sein Leid, was er irgendwann mal gehabt hat, dann anfängt langsam abzubauen und neuen Sinn zu finden. Und dann im Umkehrschluss aber wieder, ich will nicht zu viel spoilern, aber zu einem Ende findet, was eigentlich irgendwo tief tragisch ist, aber trotzdem irgendwo ein Happy End. Das ist so ein interessant erzählter Charakter,
ja.
auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Weil John Locke ist eigentlich so, ich sag mal, neben vielleicht eigentlich die zweite Hauptfigur aus Lost,
ja.
aber die findet ein Ende, das ist kein Ende einer Hauptfigur. Mhm. Und das ist so wild geschrieben eigentlich, dass ich mir denke, das wird heute nie wieder durchgehen.
Ja.
Und das ist so, wenn du dir jetzt mal nüchtern anschaust, was John Locke für einen Handlungsbogen hat über die gesamten Staffeln, denkst du dir echt so, boah, der Kerl, irgendwie tut er mir einfach nur leid, aber auf eine sehr, sehr geniale Art und Weise und eben auch irgendwo mit einem Happy End. Das ist so, boah, also ich finde den ganz, ganz toll und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr mag ich seine Entwicklung, auch wenn es für die Serie selbst gerade in der letzten Staffel handlungstechnisch nicht das Beste war.
Ist witzig, jetzt wo du so drüber redest, bekomme ich tatsächlich wieder ein bisschen Lust, mich damit zu beschäftigen und mir das anzuschauen. Mhm. Weil das klingt ja eigentlich schon spannend.
Es ist sehr spannend. Also es ist halt eben dieses klassische, das hat jetzt nichts mit der Figur zu tun, das ist halt das klassische Lost-Problem, dass das teilweise so verwoben erzählt wird, dass man sich diesen Handlungsstrang im Endeffekt selber irgendwie zusammenreimen muss, aber sehr viele Versatzstücke einfach zusammen puzzeln muss, damit das wirklich so richtig viel Sinn ergibt. Aber wenn man dann so drauf schaut, dann ist das so ein, boah, das ist schon alles ganz schön gemein irgendwie.
Ja.
Und das macht John Locke für mich sowohl handlungstechnisch als auch von seinem Charakter selber so unglaublich großartig.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, einer der treibenden Faktoren, warum Lost in den ersten paar Staffeln so gut funktioniert hat.
Ja.
Dieser Konflikt zwischen den beiden und dieser Glaube. Wahnsinn, super.
Mhm. Na witzig, bekomme ich wirklich gerade wieder ein bisschen Lust.
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Ich glaube aber, meine Lust wird Lost nicht erreichen, tatsächlich wieder anzufangen.
Nein, ich glaube auch nicht.
Ja. Ich habe tatsächlich eine Figur, die ein bisschen raussticht aus dem Schema, nämlich ein Bösewicht. Ein Bösewicht, bei dem mir keiner suggerieren kann, dass diese Figur irgendetwas Positives dran ist.
Ich weiß schon, wo es hingeht.
Hans Lander
ja.
von Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Finde ich interessant, dass der eine meiner Lieblingsfiguren ist, weil es ist ein verwerflicher Mensch. Das ist ein Typ, der Juden jagt. Und wenn man drüber nachdenkt und wenn man ihn wirklich beobachtet, dann erkennt man, dass das nicht nur, wie er sagt, ein Beruf ist, sondern dass das halt auch wirklich ein absolut wahnsinniger Geist ist, dem das gefällt.
Ja, ich finde, Christoph Waltz hat die Figur Hans Lander mit den ersten 15 Minuten von den Glorious Bastards instant zu einem Kult-Classic gemacht. Also
Christoph Waltz und Quentin Tarantino.
Auf eine sehr morbide Art und Weise natürlich, aber ich sehe voll, was du meinst. Also eine Figur muss ja auch nicht unbedingt positiv handeln oder positiv sein, um in irgendeiner Art und Weise Emotionen auszulösen.
Ja.
Und das macht es halt im Endeffekt, eine gute Figur löst Emotionen in dir aus. Und bei Hans Lander halt in dem Fall sehr negative, aber sie sind ja trotzdem da.
Ja.
Und es ist ja trotzdem auch irgendwo eine komplexe Figur, der du da zuschaust. Und die ist ja,
unglaublich.
Nicht einfach so, sie ist ja auch ultra gescheit. Und wenn du dir anschaust, wie er die Brad Pitt-Truppe bei diesem Kinoball, whatever, direkt mit dem
du meinst, dass er quasi schon vorab herausgefunden hat, dass sie die infiltrieren und dass
genau.
er quasi damit spielt?
Richtig, das wollte ich sagen.
Hilf mal. Nein, irgendwie gefällt es mir gerade, dich da schwimmen zu sehen. Ja, aber das ist auch sein Aspekt, den ich an ihm liebe, so dieses Katz-und-Maus-Spiel. Also da merkt man halt wirklich, dass da nicht nur Kalkül und Professionalität dabei ist, sondern der hat auch Spaß an der Sache.
Ja.
Also da, wenn dann seinen Augen raus... Schau dir die Augen an von Christoph Waltz, wenn Brad Pitt sein gebrochenes Italienisch spricht.
Ja.
Du merkst, der lebt für diese Momente.
Mhm.
Und das ist halt so toll, weil du hast in der Fassade einen hochbrillanten Menschen, charmant, adrett gekleidet immer, ein Gentleman par excellence, ein sprachliches Genie, haut fließend Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch raus und ist aber innerlich, in dieser Szene mit Diane Krüger sieht man das sehr gut, ein unglaublich wilder Mensch, ein Tier, ein Wahnsinniger. Da auch wieder, schau dir die Augen von Christoph Waltz bzw. von Hans Lander an, kurz bevor er macht, was er macht, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Da siehst du, das ist alles eine unglaublich gute Fassade, aber das ist eben nicht mehr als Fassade.
Ja.
Und trotzdem hast du dann andere Momente, in denen er einfach nur drollig ist. Das ist ein Bingo! Da würdest du weder den intelligenten, brillanten Menschen raussehen, noch halt diesen wilden Wahnsinnigen. Ne? Das ist halt irgendwas dazwischen und das macht ihn auch wieder komplexer und auch wieder menschlicher. Und ich weiß nicht, da ist so viel drinnen, dass ich wirklich sagen muss, eine der besten Figuren, die zum einen Tarantino je geschrieben hat und die es überhaupt gibt.
Das ist eine extrem vielschichtige Figur. Und was ich so interessant finde und dafür wirklich, da muss man Quentin Tarantino auch nochmal auf die Schulter klopfen, dass er das hinbekommen hat, so Anti-Helden ist das ganz falsche Wort.
Also Held ist Hans Lander gar keiner.
Diese Antagonisten sind ja oft mit einem Redemption-Arc verbunden, wenn man sie richtig gerne hat. Aber
bei Tarantino?
Nicht bei Tarantino generell. So. Also ich spreche jetzt wie sowas von Negan zum Beispiel,
ja,
wo den viele sehr gerne haben, was aber auch viel damit zusammenhängt, dass der eben seinen Redemption-Arc hat und dadurch dann auch sehr viel Sympathie gewinnt. Und dass es Tarantino geschafft hat, Hans Lander halt so, also immer ein Arschloch sein zu lassen und dass man die Figur trotzdem so interessant findet und nicht einfach nur hasst, das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja.
Also ganz, ganz toll. Wenn du nichts mehr zu Hans Lander zu sagen hast, würde ich eigentlich gleich gern mit einer Figur weitermachen, die zuerst als Antagonist auftritt und sich dann erst im Laufe der Zeit zum Protagonisten umwandelt.
Ja.
Nämlich Zuko aus Avatar.
Mhm.
Das ist auch, glaube ich, so einer, es ist, würde ich sagen, der beste Redemption-Arc aller Zeiten. Ich glaube, ich habe noch keine andere Figur gesehen, die so gut vom Antagonisten mit einem plausiblen Hintergrund und einer plausiblen Motivation handelt, wie sie handelt, und dann aber genauso plausibel auf die andere Seite rüberwechselt. Spoiler für Avatar, wer es noch nicht gesehen hat, das tut mir jetzt leid, aber ich finde diese ganze Geschichte rund um Avatar, da muss man auch sagen, das ist ähnlich wie bei Lost, ja, wo ich sagen könnte, hey, Aang ist mega, Katara, super, Sokka, super, Toph. Alle Figuren in Avatar sind geil. Da könnte man wahrscheinlich jeder aufzählen.
Das klang gerade so, als hättest du da vier Gerichte für ein gutes veganes Menü genannt und ich hätte es dir geglaubt.
Ja, aber gerade Zuko in Kombination vielleicht auch mit Iroh, das ist so eine tolle Dynamik und so eine coole Charakterentwicklung, die fasziniert mich jedes Mal aufs Neue und die klickt auch genau die richtigen emotionalen Punkte.
Mhm.
Also ganz, ganz, ganz super.
Auch wieder eine Figur, die habe ich zwar in der Serie damals gesehen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Es wird allerdings stimmen, weil in vielen Videos, die ich in den letzten Wochen gesehen habe über Redemption Arcs, lustiger Zufall, wird Zuko da halt einfach primär genannt.
Witzig, ja. Es ist wahrscheinlich auch ein sehr prägnantes Beispiel einfach. Ja. Und ich glaube, da denken viele dran, einfach weil Avatar auch so verdammt beliebt ist und da das hat dann so einen guten Redemption Arc drin, klar, sagen das die Leute dann auch. Aber es ist halt auch einfach so und das ist ein Full Circle, der wirklich gut funktioniert und das ist natürlich wieder auch ein bisschen so die Kombination aus Handlung, die angetrieben wird und einem Charakter, der in der Handlung drin ist. Aber gerade bei Avatar ist dieses Beispiel wirklich auch wieder so perfekt, wie du am Anfang gesagt hast, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Und da weiß ich auch nicht, was zuerst da war. Es ist so ein Wirrwarr aus beidem irgendwie, aber es funktioniert gemeinsam so gut. Und dieses Angetriebensein vom Wut am Anfang und hin zu der Erkenntnis, das Richtige zu tun und sich für das Richtige zu entscheiden und der Wut, die man hat, auf den Grund zu gehen. Und das ist halt alles, das ist perfektes Writing, kann man nicht anders sagen.
Ja, es ist halt das, was ich so toll finde, nämlich Charakterentwicklung.
Ja.
Und wenn du jemanden hast, der so eine 180-Grad-Wende macht, dann ist das einfach nur spannend, weil dann mehr kann in einer Figur nicht arbeiten als das.
Ja.
Und deswegen sind halt eben so diese, auch für uns Perspektivenwechsel so spannend, wenn du merkst, okay, der Typ ändert sich jetzt gerade, deswegen ändert sich auch meine Wahrnehmung ihm gegenüber oder ihr gegenüber.
Mhm.
Und deswegen würde ich tatsächlich gleich widersprechen, dass die Zuko-Fleischsoße da die besten Redemption-Arc hat. und wird tatsächlich auf Jamie Lannister zu sprechen kommen aus okay. Game of Thrones.
Okay, ich habe halt schon kurz gedacht, du sagst Anakin, dann hätte man eine Diskussion gehabt.
Ich finde, ich wollte es vorhin noch sagen, aber über Anakin Skywalker würde ich vielleicht später sprechen. Ja?
Ja.
Der hat nämlich, finde ich, also einen Redemption-Arc, der mir besser gefällt. Aber aha. Ich finde, der beste eben Redemption-Arc, den ich jemals gesehen habe, beziehungsweise in den Büchern noch gelesen habe, ist Jamie Lannister in Game of Thrones. Da möchte ich jetzt tatsächlich sagen, dass der in den Büchern zu 100% perfekt ist. In der Serie wird der leider in der letzten Staffel, beziehungsweise in den letzten zwei Staffeln, ein bisschen ad absurdum geführt. Und das tut sehr, sehr weh, weil Nikolai Coster-Waldau diesen Jamie Lannister halt wirklich grandios gespielt hat. Aber wer ist Jamie Lannister? Der ist...
Was? Also, na, red ruhig weiter. Ich zone gerade aus, weil ich zu Game of Thrones gar nichts hören will.
Dass ich gar nichts hören will. Das heißt, du hörst mir jetzt aktiv nicht zu?
Ja.
Das ist ja urunhöflich. Okay. Dann rede ich halt mit euch jetzt direkt weiter, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Jamie Lannister kennt man ja quasi als den Prince Charming, der allerdings so ein Anti-Charming ist. Der ist der Schönling, arrogant, unglaublich privilegiert in der Familie der Lannister, ein unglaublicher Schwertkämpfer, vielleicht der Beste von Westeros, aber halt einfach nur ein Riesen-Arschloch. Und im Laufe der Geschichte wird Jaime Lannister quasi das, was ihm am meisten definiert und das, was ihn am meisten bedeutet, genommen. Und dadurch muss er sich halt einfach quasi zwangsweise ändern, um zu überleben. Denn das, was ihm genommen wird, wird ihm nicht irgendwie im Palast oder sowas in King's Landing genommen, sondern mitten auf der Straße, quasi mitten im Land selber. Und er ist umgeben halt von den normalen Bürgern und er ist umgeben halt von Leuten, die ihn hassen. Und deswegen braucht er Demut, um zu überleben. Muss sich zurückhalten, muss erkennen, dass es auch auf andere Sachen ankommt und dass quasi seine Werte sich auch dementsprechend verändern. Das sind die Figuren, mit denen er interagiert, da auch extrem prägnant. Brienne von Tarth zum Beispiel, die ihn da zu einem ganz anderen Menschen macht im Laufe der Serie. Und das ist so bodenständig und so nachvollziehbar in jeder Faser. Ich verstehe nicht, wie das so gut funktionieren kann. Weil du hast Jaime Lannister am Anfang und jetzt momentan ist er vielleicht sogar meine Lieblingsfigur von Game of Thrones. Und das ist wirklich so eine unglaubliche Kehrtwende. Das beeindruckt mich einfach nur.
Ich habe Jaime Lannister gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich habe die erste Staffel eigentlich gesehen, aber mir kommt es nicht mehr, wer das ist. Irgendwie.
Game of Thrones wieder.
Ich muss das schauen. Ja, es ist wirklich frech, dass ich das noch nicht gesehen habe.
Ich würde sehr gerne halt auch noch so ein bisschen mehr auf den Plot eingehen, aber da möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich kann einfach nur sagen, dass ich Jamie Lannister wirklich dadurch liebe, weil halt eben zum einen, das ist der beste Redemption-Arc, den ich jemals gesehen habe, und was mit ihm als Menschen passiert, das ist halt einfach so toll, weil er da wirklich draufkommt, oh fuck, was war denn das die ganze Zeit? Woran habe ich geglaubt? Das ist alles nicht das Richtige. Und das ist so nahbar und sympathisch auf eine ganz eigene, morbide Art und Weise. Mhm. Ich kann nur meinen Hut vor diesem Writing ziehen.
Ich bekomme gerade wirklich Bock, Game of Thrones zu schauen. Das macht mir auch Lust, muss ich sagen.
Soll ich dann direkt weitermachen mit Tyrion Lannister?
Ja, gerne.
Tyrion Lannister.
Ich würde nur kurz reinwerfen.
Ja.
Ich würde sagen, wir haben noch Zeit eben für circa zwei, vielleicht eher zwei Figuren. Das heißt, vielleicht heben wir uns einige vielleicht auch für eine zweite Folge auf, oder?
Ja, machen wir das doch.
Ja. Dann gerne weiter aber mit Tyrion Lannister.
Wenn wir nur noch zwei Figuren haben, dann... Wobei, nein, weißt du was? Dann mache ich noch... Darf ich noch zwei machen?
Ja, mach du noch zwei. Ich habe jetzt keinen Stress, noch unbedingt dann mit reinzunehmen.
Nein, dann hebe ich mir Tyrion Lannister nämlich auf.
Mhm.
Dann machen wir tatsächlich eine zweite Folge, unsere Lieblingsfiguren. Und dann darfst du jetzt über jemanden reden.
Ah, okay, jetzt bin ich überrumpelt.
Naja, weil ich habe ja nur noch eine Figur und ich habe gerade gesprochen.
Okay, dann würde ich gerne, ein bisschen was, ja, Fröhlicheres ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, weil es eigentlich auch irgendwo eine tragische Entwicklung ist, aber auch irgendwo auch ein Happy End, nämlich Mia von La La Land.
Ja.
Die ist mir eigentlich relativ spontan eingefallen. Das war irgendwie so eine der ersten Figuren, die mir in den Kopf gekommen ist, nachdem wir darüber gesprochen haben, was sind unsere Lieblingsfiguren. Das hängt sicher viel bei mir damit zusammen, dass ich diesen Film einfach so unglaublich gerne habe.
Ja.
Aber dieser Film wird ohne Mia und dann halt auch irgendwo Ryan Goslings Figur halt nicht so gut funktionieren, wie er funktioniert. Das ist wieder Henne-Ei, diese Symbiose. Ja. Es ist einfach mal von Grund auf eine sehr sympathische, nahbare Figur,
ja,
mit der man einfach gerne, mit der man gerne Zeit verbringt, wo man sagt, hey, okay, wenn das jetzt einfach ein Haverer von mir ist, dann verbringe ich jeden Tag gerne Zeit mit der. Ja.
Sollen wir vielleicht kurz erklären, wer Mia ist? Weil ich glaube, die ist tatsächlich noch die unbekannteste von allen.
Das kann sein. Ist eine erfolglose Schauspielerin, die in Hollywood in so einem Café arbeitet und dann irgendwann, ja, fuck, wie heißt der Charakter von Ryan Gosling?
Sebastian.
Sebastian kennenlernen und die beiden werden zu einem Paar und pushen sich halt gegenseitig ihre Träume zu erreichen und werden genau deswegen dann vielleicht halt auch irgendwann wieder auseinandergerissen.
Mhm.
Und diese Reise, die die beiden machen, natürlich hat das viel mit der Handlung zu tun, aber wie sich die Figurenentwicklung von Selbstzweifeln und wie man die überwinden kann und wie man dem nachgeht, was man gerne machen würde und sich entgegen aller Widrigkeiten hinstellt und sagt, hey, ich mache das jetzt, ich überwinde meine all das, was mir halt irgendwie im Weg steht,
mhm,
und schaff's vielleicht irgendwann dorthin, wo ich hin will, aber zu welchen Kosten? Und das ist so eine, sie sind so nahbare Charaktere in so einer nahbaren Geschichte, dass das irgendwie, das ist total picken geblieben bei mir.
Du empfindest halt unglaublich viel Empathie für sie. Du willst wirklich, dass sie es schafft und du verstehst halt diesen Zwiespalt, der wirklich unglaublich fies ist. Will ich jetzt meine Karriere weiterverfolgen oder will ich quasi meine Liebe weiterverfolgen? Und die Figur kann sich eigentlich nicht richtig entscheiden, aber kann sich irgendwie doch richtig entscheiden. Und das sind so Vorurteile, die da mit reinspielen, die du quasi auch an die Figur stellst, aber das sind irgendwie keine Bösen, weil Mia ist halt einfach nur ein herzensguter Mensch. Gut, ich meine, den einen Typen im Dinner zu verlassen, ist jetzt vielleicht nicht das Leibendste gewesen, aber versteht man trotzdem auch irgendwie. Weil die hat Leidenschaft und ich glaube, Leidenschaft ist etwas, mit dem sich jeder Mensch gut identifizieren kann. Und wenn man dann auch noch so ein bisschen auf eine kreativ-künstlerische Art und Weise interessiert ist, dann ist La La Land ja eigentlich der To-Go-Film, weil das halt einfach ein Film über Leidenschaft ist. Und Mia und Sebastian sind halt einfach so unglaublich leidenschaftliche Menschen, die hat auch so eine Film, also besonders Mia hat auch diese Filmleidenschaft, die mir dann auch noch sehr viel Spaß macht. Hat natürlich auch viel mit Emma Stone zu tun, muss man sagen.
Ja, klar, also Emma Stone, die kann das halt auch einfach. Also die bringt den Vibe, den Mia haben muss, den bringt sie halt auch einfach mit. So, das hätte eine andere Schauspielerin nicht so gut spielen können.
Ist auch die einzige Musical-Figur.
Musical-Figur? Ist es die? Warum?
Nein, was heißt warum? Ich habe sonst keine Musical-Figur auf meiner Liste.
Ach so, ich dachte, du meinst die einzige Musical-Figur in La La Land.
Ach so, nein, Entschuldigung. Aber ist ja auch interessant, weil da wird ja Suspension of Disbelief noch einmal ein bisschen höher geschrieben, weil sie ja quasi singt und tanzt in Wirklichkeit.
Ich glaube, wir müssen mal eine Folge darüber machen.
Haben wir doch schon, oder?
Über Suspension of Disbelief?
Ah, nein, Blödsinn haben wir nicht. Das habe ich mir nur aufgeschrieben und mit dir diskutiert.
Ja.
Aber das ist ja dasselbe wie mit Timon und Pumba. Sind ja auch keine echten Menschen.
Ja.
Aber ja, Mia habe ich tatsächlich nicht auf meiner Liste und ich bereue es gerade ein bisschen.
Ja, schön, dass wir so noch drüber gesprochen haben. Ja. Ohne Mia wird der Film nicht funktionieren und das sagt eigentlich schon alles.
Ja.
Was ist deine letzte Figur?
Meine letzte Figur ist tatsächlich meine Lieblingsfigur.
Oh, wir reden jetzt noch eine Viertelstunde über The Walking Dead.
Meinst du, soll man sich den aufheben?
Vielleicht, ja. Also wir haben tendenziell nicht mehr so viel Zeit, wenn wir nicht überziehen. Dann haben wir vielleicht wirklich einen Ansporn oder du einen Ansporn, dass wir wirklich noch eine zweite Folge machen.
Jetzt stellst du mich vor eine schwierige Situation.
Ja.
Naja, gut. Wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass du mich unterbrichst, wenn ich über Rick Grimes sprechen würde,
ja,
dann rede ich doch über Tyrion Lannister.
Okay,
passt. Und dann machen wir aber fix eine zweite Folge.
Und reden direkt am Anfang über Rick Grimes.
Aber versprochen.
Versprochen.
Weil ich habe mich echt schon gefreut, über Rick zu reden. Also das ist quasi der Grund, warum ich diese Folge machen wollte, dieses Thema. Unsere Lieblingsfiguren, um über Rick zu sprechen. Okay, dann der in der zweiten Folge, die diese Staffel noch kommt. Dann rede ich tatsächlich als letztes jetzt doch über Tyrion Lannister. Ist auch ein unglaublich faszinierender Charakter, den die meisten halt wegen seiner, was ist das englische Wort, seiner Wittiness, seiner frechen Art und seiner frechen Sprüche lieben. Tyrion ist aber so viel mehr als das. Ist der kleinwüchsige Sohn vom einflussreichsten Menschen des Kontinents und ist dadurch quasi zum einen einer der privilegiertesten Menschen in Westeros und einer der reichsten Menschen in Westeros, aber gleichzeitig auch ein absoluter Underdog. So von seiner eigenen Familie gehasst, von allen belächelt und irgendwie quasi so das Gespött der Familie und die Schande, Gespött der Gesellschaft und Schande der Familie. Und das ist eine urinteressante Ausgangssituation, aus der Tyrion dann quasi agiert. Und dann hast du diesen Menschen, der halt einfach oberflächlich extrem witzig ist und lauter Sprüche klopft und die ganzen Leute geschickt und eben mit seiner frechen Art und Weise ausspielt. Und das ist halt einfach wie bei Hans Lander cool, wenn du jemanden hast, der so brillant ist und der halt einfach Menschen kennt und weiß, wie er quasi dieses Spiel der Throne, wie man ja so schön sagt, spielt. Und innen drinnen ist er allerdings ein ganz verletzter Mensch, der deswegen halt auch manchmal so toxisch nach außen reagiert, weil er halt einfach quasi jahrelang damit kämpfen musste, wer er ist und was er ist. Da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch von ihm, den kenne ich jetzt leider nur auf Englisch, quasi, weil Jon Snow ist ein Bastard und er redet mit ihm darüber, dass der eine ein Bastard ist und der andere halt ein Zwerg, wie sie sagen, kleinwüchsig. Never forget what you are, wear it like armor, so it can never be used to hurt you.
Das wird schon in der ersten Staffel gesagt, gell? Ja. Ich bild mir ein, ich kenne das.
Ja, genau. Mhm. Und das ist halt einfach ein wunderbares Bild für seine Persönlichkeit. Quasi er spielt damit, dass er der Zwerg ist. Er geht da voll mit auf diese Schiene, weil halt einfach alle gegen ihn sind. Und deswegen ist er auch gegen alle. Und deswegen fällt es ihm auch sehr schwer, quasi so freundschaftlich und gut mit jemandem zu sein, obwohl da auch noch dieses Verlangen nach Liebe ist. In seiner Vorgeschichte wird ja erzählt, dass er quasi sich in eine Prostituierte verliebt hat, was sich dann im Endeffekt nur als ein Trick herausgestellt hat. Und dann kommt halt dieser Aspekt hinzu, kann ich überhaupt geliebt werden? Kann jemand, der so aussieht, wie ich geliebt werden? Und da gibt es ja auch dann noch einen ganz interessanten Handlungsstrang. Und da merkt man halt, Tyrion ist so viel vielschichtiger als einfach nur die flotten Sprüche, die er hat. Und das ist halt einfach unglaublich faszinierend.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist eine ziemlich fade Meinung, aber ich habe Tyrion Lannister auch relativ schnell als einen meiner Lieblingscharaktere in der ersten Staffel in Game of Thrones identifiziert. Ich glaube, so geht es vielen wahrscheinlich. Ja, ja. Aber es wird wahrscheinlich auch genau das sein, dass man sagt, so hey, diese wegen den flotten Sprüchen ist man zuerst einmal da und ja, kommt man, aber dann bleibt man wegen dem, was noch alles drunter steckt.
Ja,
und,
weil er halt so sehr außerhalb von der Norm ist in dieser Welt, sagt er halt doch Dinge, die sich sonst keiner traut, weil er ist ja sowieso schon in eine Schublade gesteckt worden. Und er sagt es halt nicht einfach nur, sondern halt eher in den ersten Staffeln. In den letzten Staffeln wird er halt auch leider ein bisschen passiver. Ich sage nur Hashtag Who has a better story. Und er sagt es halt nicht einfach so, sondern er hat ja so unglaublich tolle Metaphern.
Ja.
My mind, wie sagt er? I have my mind and my brother has his sword. And the mind needs books like a sword needs a whetstone.
Mhm.
Und das sind halt einfach nur so coole Metaphern und Formulierungen, dass man denkt, geil, ja. Red mehr, her damit.
Ja, okay, nein, ich muss Game of Thrones schauen. Es hilft nichts.
Ja.
Es hilft nichts.
Ich glaube trotzdem, dass Jaime Lannister meine Lieblingsfigur ist aus Game of Thrones, aber Tyrion ist knapp dahinter.
Sehr, sehr interessant. Freue mich schon, mit dir darüber zu sprechen, wenn ich mal genaueres sagen kann.
Ja, und ich freue mich in der nächsten, also nicht in der nächsten Folge, aber in der zweiten Folge über Rick Grimes zu sprechen.
Ja.
Das ärgert mich jetzt, dass ich den nicht präsentieren darf.
Das hast du jetzt selber einbrockt, dass du den so lange aufgeschoben hast.
Wieso? Du hast gesagt bei unserem Frühstück in der Vorbesprechung, oh, nehmen wir unsere Lieblingsfiguren zuletzt. Nehmen wir die als letztes. Ja.
Das habe ich nicht gesagt.
Doch, das hast du gesagt. Und genau in dem Tonfall. So, was ist deine scheiß Filmempfehlung?
Meine Filmempfehlung. Ich habe wieder versucht, irgendwas zu finden, was mit dem Thema zu tun hat.
Du hast doch gerade gesagt, du hast dich nicht vorbereitet. Das heißt, du hast jetzt währenddessen, während ich über Jaime Lannister geredet habe, überlegt, was könnte ich denn erzählen?
Was? Nein, ich habe mich vorbereitet, kurz bevor du mich angerufen hast, bevor wir frühstücken gegangen sind. Schieß mich nicht ab!
Red.
Hey. Und es ist tatsächlich ein Film, den ich auch als Lieblingsfigur mit reinnehmen wollte, aber nicht als so wichtig erachtet habe, beziehungsweise nicht so die ärgste Bindung dazu habe, dass ich es jetzt im Endeffekt doch gelassen habe.
Ja.
Du hast ihn schon mal als Film-HÜ gehabt im letzten Jahr, nämlich die Figur Scott aus King of Staten Island.
Ah.
Auch eine extrem vielschichtige Figur, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Muss man jetzt nicht genau drauf eingehen. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Das ist ja langweilig. Jetzt wiederholst du und recycelst du diesen Film?
Ich recycle diesen Film einfach, weil den wirklich wenige Leute gesehen haben, glaube ich, und weil ich nochmal eindrücklich sagen will, dass es ein ganz, 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 ganz toller Film ist, den man unbedingt nachholen sollte, wenn man ihn noch nicht gesehen hat.
Kann ich mich leider Gottes nur anschließen, ist wirklich ein toller Film. Den spielt es, glaube ich, auf Netflix, kann das sein?
Ist gerade leider nirgends, das habe ich vorher gerade nachgeschaut.
Verstehe.
Gerade leider nicht, aber jeder darf ihn sich gerne von mir auf Blu-ray ausbauen.
Ist ja lustig, weil ich habe tatsächlich auch eine Filmempfehlung, die leider nirgendwo gestreamt wird. Die war bis vor kurzem aber auf Netflix. Und zwar geht es um Her von Spike Jones. Den habe ich, glaube ich, auch in der ersten Folge kurz besprochen. Ist die Geschichte von der Figur von Joaquin Phoenix, der in einer nicht ganz so fernen Zukunft sich in ein Betriebssystem verliebt, quasi in einen Computer, mit der eine ganz eigene KI ist, gesprochen von Scarlett Johansson. Und da geht es ganz viel um Einsamkeit und um quasi die Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein, und kann Liebe quasi auch von einer künstlichen Intelligenz zu einem Menschen existieren. Und dabei empfindet man so viel Empathie und Mitgefühl für Joaquin Phoenix und seine Figur, dass ich finde, das ist eine ganz passende Empfehlung dazu.
Mhm. Na super, und dann habt ihr wieder mal zwei Filme, die ihr euch gerne anschauen könnt. Für beide eine Empfehlung, geht raus. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir nächste Woche dann über das Kino sprechen und vielleicht ein paar Insider vom Daniel erfahren.
Ich hoffe doch, dass wir ein paar erfahren, sonst warum laden wir uns sonst ein?
Sehr gut. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und hattet ein bisschen Spaß an der Folge und freut euch vielleicht auf die nächste, wo der Flo endlich über Rick Grimes sprechen darf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auf nächste Woche.
In dem Sinne, ciao.
Papa.
Ich hasse dich. Ich will über Rick Grimes reden. Oh. Nimm ihn als Letzten. Danke. Schau nicht so blöd. Du hast das gesagt. Sagst mir nicht, dass du über meinen Web als Letztes reden willst, aber gibst mir eine Aufgabe, über die Lieblingsfigur zuletzt zu sprechen, was im Endeffekt dann gar nicht nötig ist. Hoppala. Danke für nichts.